Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel.
Heute mit Aaron.
Hallo zusammen.
Benny.
Hallo.
Steffi.
Hallo.
Und mir, Conny. Hallo.
Dies ist Folge 11, das große Doppel. Denn wie ihr hört, wir haben wieder zwei Gäste hier vom letzten Mal. Und wir haben heute nur Einsendungen von Personen, die uns schon mal geschrieben haben. Und es ist die 11, die Doppel-1. Also in vielen Sinnen das Doppel.
Genau, wir sind auch heute doppelt so gut wie sonst. Lohnt sich also. Warum lachst du?
Weil es stimmt.
Okay, gut, gerettet. Ja, dann wollen wir doch gleich direkt starten. Heute ist unsere Vorgehensweise die altbekannte, altbewährte. Das heißt, wir starten mit letzte Woche im Rollenspiel. Benny, erzähl uns was.
Ich weiß nicht, ob einige da schon drauf gewartet haben, aber wir haben jetzt tatsächlich mal The Witcher, das Rollenspiel, gespielt, wie wir das irgendwann schon mal erwähnt haben, dass wir das tun werden. Und ja, hier sind unsere ersten Eindrücke. Was sagst du, Aaron?
Ja, noch ist es tatsächlich ein bisschen schwer, etwas dazu sagen. Wir haben unsere Charaktere gemacht und sind ins Abenteuer durchgestartet. Während der Charaktererstellung war es noch ein bisschen lustig, weil die Leute angefangen haben auszuwählen, was sie spielen wollen. Und irgendwie hat niemand gesagt, ja, ich spiele den Witcher, der dabei ist. Und wenn wir da jetzt nicht noch ein bisschen drauf gepocht hätten, dann hätten wir The Witcher ohne einen Witcher gespielt, was sicherlich gegangen wäre. Aber irgendwie spielt man ja ein System, das The Witcher heißt, um was Bestimmtes damit zu bewirken. Wir haben also unsere Charaktere gemacht. Wir haben einen Barden in der Gruppe von einem alten Volk. Ich weiß gar nicht mehr, was ist es genau.
Obolak,
das ist so.
Bobolak,
genau. Also den Namen kann ich mir jetzt noch nicht merken, ist aber auch nicht mein Charakter, deswegen liegt das in Verantwortung der Spielerin. Ist ein Bade. Dann haben wir noch einen Charakter, einen Gnom-Handwerker. Dann, welchen Charakter haben wir noch? Eine Elfen.
Druiden
war es. Und Benny hat sich dann dazu überreden lassen, breitschlagen lassen, einen Witcher zu spielen. Die Charaktergenerierung ist ganz interessant. Man hat da teilweise dann Würfe auf die Vergangenheit. Man kann sagen, wie alt der Charakter sein soll. Und für jede Dekade, die der Charakter gelebt hat, ganz grob jetzt wiedergegeben, würfelt man einmal aus, was ihm da so Bezeichnendes passiert ist. Ob er Freunde getroffen hat, Feinden begegnet ist, ob er irgendeine besondere Heldentat vollbracht hat, etc. Das können Vor- und Nachteile sein, die dann später ins Spiel kommen können. Wir haben jetzt noch nicht die Situation erreicht, wo das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Wir haben uns erst einmal alle zusammen in einer Taverne eingefunden und haben die Stimmung des Ortes, an dem wir sind, aufgenommen und dann in unsere Mission gestartet, die wir da bekommen haben.
Und der Start ist quasi das Klassische. Kommt ein Bade, ein Druidenelf, ein Witcher und ein Gnomhandwerker in eine Taverne. Also es hat wie ein Witz quasi begonnen.
Ja, für mich war es nicht witzig. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Abend nicht sehr erfolgreich empfunden. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich tierisch verschätzt habe, wie lange das mit der Charaktererschaffung dauert und das wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ich das erhofft hatte. So ein bisschen, weil ich euch so gesagt habe, ja, das machen wir schnell. Und dann können wir auf jeden Fall auch noch spielen. Ja, das mit der Charaktererschaffung hat dann viel länger gedauert und ich hatte dann schon so ein bisschen die Sorge, dass gerade unsere neuen Spieler so ein bisschen die Lust schon verlieren über die Charaktererschaffung und das Warten und das Auswählen, wenn da noch jemand Entscheidungen treffen muss. Wir haben es dann ja trotzdem auch noch geschafft, ein bisschen zu spielen. Und dann habe ich aber die Rückmeldung von unseren neuen Spielern bekommen, dass sie es jetzt schon besser finden als Avatar. Und dann war ich dann doch sehr glücklich. Und dass es ihnen jetzt schon viel mehr Spaß macht. Was ich ein bisschen traurig fand, dass ihnen dann offensichtlich Avatar so wenig Spaß gemacht hat, dass sie nach dem für mich doch sehr holprigen, sehr langwierigen Start das schon besser fanden, als das alles, was wir davor gemacht haben. Wie habt ihr das empfunden? Fandet ihr das auch irgendwie so ein bisschen holprig?
Naja, was heißt holprig? Die Charaktererschaffung ist ein bisschen anders als bei anderen Systemen. Man muss da scheinbar relativ viel für die verschiedensten Klassen, die man sich da machen möchte, überlegen, im Kopf haben. Das ist jetzt bei PPTA-Systemen vielleicht deutlich einfacher. Bei anderen Systemen kann man das natürlich in die eine oder andere Art ausufern lassen. Hier war es jetzt so, also mein Charakter ist zum Beispiel noch nicht ganz fertig, dem fehlen noch oder mir fehlt noch das Verständnis, wie das Handwerken dann letztlich funktioniert. Ich habe da so einen kurzen Abholer bekommen, aber ich habe noch keine Vorstellung davon, wie das geht und was ich am besten dafür dann am Anfang mit meinem Charakter gesteigert hätte. Und die Kreativität, die man dann vielleicht dazufügen möchte zu dem, was man zufälligerweise für den Charakter auswürfelt, das ist auch etwas, das man vielleicht noch lernen muss, je nachdem, wie man davor Rollenspiel gemacht hat.
Also dazu muss ich sagen, deine Werte sind einfach schon pervers hoch, dass es schon fast lachhaft ist, sag ich mal, durch diese Kombination, die du gewählt hast, weil du da ja schon, sag ich mal, fast am Ende mit dem überhaupt bist, was du erreichen kannst. Das Einzige, was du jetzt noch entscheiden musst, ist, welche Diagramme du hast. Das ist jetzt wirklich das Einzige. Aber das, ja, das muss ich dir noch schicken, das stimmt.
Ich komme mal auf einen Effekt im Spiel selber mehr zu sprechen. Und zwar warst du, Conny, ja schon immer beim Lesen des Regelwerks super begeistert. Also im Sinne von, da fehlt aber dieses oder jenes, was man hätte besser ausformulieren können, damit es verständlicher ist. Und dann haben wir das Abenteuer gespielt und dann war es dieses, wir haben den Ort des Verbrechens, nenne ich es mal, also da, wo das Monster Leute getötet hat, untersucht.
Spoiler mal nicht zu viel, bitte.
Ja, ich will nicht zu viel spoilern. Aber ich fand es dann so witzig, dass das dann echt wie in dem Witcher-Videospiel oder in einem Witcher-Sketch war, dass wir dann aus dem Gebäude rauskamen und ich mich dann so draußen umgeguckt habe als der Witcher und es dann so war, oh ja, hier, meine Witcher-Sinne verraten mir, hier ist eine Spur, der wir dann gefolgt sind, um dem Monster zu folgen.
Eben ohne, dass man dann ganz direkt bei irgendwelchen Untersuchungen dann schon darauf gestoßen wäre. Also das Abenteuer weiß wohl, wo es hin will und es gibt die Informationen aber vielleicht nicht in der chronologisch besten Reihenfolge. Und wenn ich Conny richtig verstanden habe, gibt das Buch manchmal, also das Regelwerk manchmal, die Informationen auch nicht so ganz kohärent. Aber prinzipiell, was das dann alles zusammen bedeutet, wenn man jetzt mal davon absieht, dass Teil A auf Seite 1, Teil B auf Seite 10 steht oder sowas, das erfahren wir dann jetzt noch.
Ja, also das Regelwerk ist in Ordnung, wenn man ein erfahrener Spielleiter ist. Ich sage nur immer, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man nicht erfahren ist oder dann nicht weiß, was man priorisieren sollte oder wo wahrscheinlich noch irgendwo eine Regel versteckt dazu ist. Das ist auch mit diesem Abenteuer, das Abenteuer, was hinten im Grundregelwerk drin ist. Da sind Informationen dann erst im nächsten Absatz, wo ich mir denke, die Information gehört aber eigentlich in den Absatz davor. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du musst sowieso das ganze Abenteuer gelesen haben. Das heißt, du findest die Information dann noch. Es macht es dem Spielleiter nur einfach nicht einfacher. Und man kommt dem Spielleiter da nur einfach damit nicht entgegen, um ihm da eine möglichst gute Übersicht und möglichst einfach die Informationen da zu bieten. Ja, sorry Steffi, dass du da nicht mitreden kannst, weil wir spielen ja so Witcher am Tisch und wie ihr gehört habt, kommt ja die Steffi aus der Schweiz. Das heißt, sie kann immer nur über TS mit uns spielen. Aber gehen wir doch mal zu dem anderen hinüber, was wir gespielt haben. Katasugi am Tisch. Wie fandest du jetzt noch die letzten Entwicklungen, die wir erlebt haben?
Ich fand's super spannend. Ich bin auch immer froh, von euch zu hören, was ihr sonst so spielt. Ich spiele jetzt bei The Witcher nicht mit, weil ich nicht dabei sein kann. Aber ich höre immer sehr begeistert mit, was sie erlebt haben und was für Erfahrungen sie gesammelt haben. Nur das schon vorweg. Ganz ausgeschlossen bin ich nicht. Bei Katasugi fand ich die letzten Entwicklungen sehr spaßig, sehr spannend. Die Gruppendynamik, die wir hatten, hat ein sehr witziges Eigenleben entwickelt. Unsere Charaktere haben sich noch ein bisschen mehr rausgeschliffen und ich finde, wir haben eine sehr coole, sehr spannende Dynamik zwischen uns allen.
Und nicht nur zwischen uns allen, sondern dein Charakter auch mit der Umwelt, wie dann rausgekommen ist, um das vielleicht kurz auszuholen. Vielleicht habt ihr das aus der letzten Folge noch im Kopf, das Katasugi-Abenteuer, das wir gerade spielen, das baut irgendwo auf einem Abenteuer auf, das Conny und Benny schon einmal früher gespielt haben. Wir sind jetzt 30 Jahre in der Zukunft und ja, sind gerade einem Mysterium auf der Spur. Und dieses Mysterium, das hat schon ein NSC damals quasi bewegt. Das war so ein Räuberhauptmann mit bestimmten Fähigkeiten. Und lustigerweise ist es wohl so, dass die Steffi, als sie ihren Charakter erstellt hat, ihn so erstellt hat, dass es Sinn macht, dass sie mit ihrem Charakter quasi im Verwandtschaftsgrad steht zu diesem Räuberhauptmann. Und wir jetzt natürlich in der Gruppe so ein bisschen, Ja, es war kein starker Konflikt, aber im Konflikt standen, okay, da ist jetzt dieser altehrwürdige Räuberhauptmann, der über mystische Kräfte verfügt und von dem wir nicht genau sagen können, was er machen möchte. Wahrscheinlich nicht unbedingt etwas moralisch Vertretbares und wir als die Gesandten des Shoguns müssen vielleicht dafür sorgen, dass der Frieden gewahrt wird. Gleichzeitig ist das aber auch der Vater von einem unserer Mitstreiter und dem lag es dann natürlich am Herzen, also Steffi, ne, dass ja dem Familienmitglied dann nicht unbedingt Schlimmes widerfährt.
Ja, das war auch für mich eine Überraschung, weil Benny mittendrin sagte, ja, und dann stellst du fest, das ist dein Vater.
Und sie hat ihren Vater nur daran erkannt, dass er auf einmal die Tengu-Maske trug, denn er hat seinen Vater immer nur mit der Maske gesehen. Habe ich mich auch IT gar nicht drüber lustig gemacht. Über diese zufällige, überhaupt nicht super stark fingierte und gesetzte Entwicklung.
Ja. Ich war auch überrascht, dass das nicht jetzt gerade als allererstes zur Ansprache kam. Dass,
weil die anderen es einfach hinnehmen und ich das so hinnehme mit so einer hochgezogenen Augenbraue und so einem leicht zweifelnden, skeptischen Blick.
Ja, aber der wird ewig jetzt im Gedächtnis bleiben.
Oh ja.
Der Vater, der sich seinem Sohn immer nur mit Maske zeigte. Ich habe meinen Vater nie ohne diese Maske gesehen. Wie hast du es immer gesagt? Es gibt die Sonderbastenfetische, das ist okay, ich habe das einfach so hingenommen. Was soll man auch machen, wenn der Meister einem sowas vorsetzt? Nee, es war aber, hat Spaß gemacht. Was war deine Lieblingsszene, Benny, als Spielleiter?
Meine Lieblingsszene als Spielleiter? Ganz schwierig zu sagen. Ich fand den Kampf auf jeden Fall, das war aber ja schon letztes Mal gegen den Ostdrachen interessant, wo es so ein 1 gegen 1 war. Wobei jetzt beim letzten Mal der Kampf gegen die 4 von den Wasserdrachen, die alle ähnlich hießen, war auch eigentlich sehr, sehr ulkig. Vor allen Dingen mit den Krügen. Einer von denen konnte sich in einen großen Krug verwandeln und hat dann so ein bisschen das Hütchenspiel immer gemacht und die Position der Krüge gewechselt und war nicht ganz klar, an welcher Stelle er jetzt ist. Und dann habt ihr mehrfach versucht, die Krüge zu zerdeppern und es war auch irgendwie lustig, weil wenn ihr eigentlich nur einfach Krüge zerdeppern wolltet, um Krüge loszuwerden, habt ihr ganz oft den getroffen und wenn ihr den treffen wolltet, dann fingt ihr auf einmal an, die Krüge zu treffen.
Immer so.
Vielleicht als Hintergrundinformation, weil es letzte Folge angesprochen wurde, diese Wasserdrachen oder Wasserkultisten, das sind alles Drunkenboxer und diese Krüge, mannshohe Krüge, haben Alkohol getragen, mit denen sie sich dann während des Kampfes versorgt haben. Mein Charakter ist auch ein Drunkenboxer und hat versucht, da auch etwas von zu profitieren. Als er aber gesehen hat, dass sich der eine Typ in den Krug verwandelt, ist ihm da ganz schnell der Geschmack vergangen, sicher ist sicher.
Ist auf jeden Fall sehr spaßig. Gut, aber damit würde ich sagen, starten wir doch richtig rein und kommen zu unserer ersten Kategorie. Die erste Kategorie ist Kategorie Tipp. Wir haben einen Tipp bekommen vom Meister aller Feen und Geister. Du hast uns ja auch schon mal in Folge 2 eine Einsendung geschickt und zwar zum Thema Regelmechaniken. Das war die Vorteil-Nachteil-Münze. Also vielen lieben Dank, Meister aller Feen und Geister, dass du uns nochmal eine Einsendung geschickt hast. Er schreibt, hallo liebe Würfelveteranen, hallo ihr anderen Hörer. Dieses Mal habe ich ein paar Tipps niedergeschrieben, von denen ich hoffe, dass sie euch helfen und ein paar neue Ideen schenken. Nicht jeder Rollenspieler ist ein herausragender Schauspieler, der noch dazu über ein großes Repertoire an verschiedenen Stimmen und Akzenten verfügt, um jedem seiner Charaktere den individuellen Touch zu verpassen, den sie verdient haben. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du deinen Charakter dennoch in der direkten Rede von anderen Charakteren abgrenzen kannst. Erstens. Langsam oder schnell reden. Indem du dir eine andere Sprechgeschwindigkeit für deinen Charakter aussuchst, grenzt du ihn von dir selbst und auch anderen Charakteren ab. Vielleicht spricht der Charakter sehr, sehr langsam mit vielen Pausen. Oder er spricht sehr schnell, sodass er schon beinahe schwerfällt, ihn überhaupt zu verstehen. Zweitens, Füllwörter. Überleg dir Füllwörter wie halt, tja, also, quasi, einfach, eben, naja, die dieser Charakter exorbitant benutzt. Drittens, Satzenden oder Satzanfänge. Lass deinen Charakter jeden Satz mit einem bestimmten Wort oder Ausdruck beginnen oder beenden. Beispiele hierfür sind als Anfänge also, naja, eigentlich, ehrlich gesagt, weißt du, okay, übrigens, schau mal, so und als Enden oder, ne, gell, halt, eben, sozusagen, weißt du, sag ich mal, nicht wahr? Irgendwie, im Prinzip. 3.1. Den Satz mit dem Namen des Gesprächspartners beginnen. Eine kleine Abwandlung davon wäre, wenn der Charakter jeden Satz immer mit der Nennung des Namens seines Gesprächspartners beginnt. 3.2. Den Satz mit Spitznamen beenden. Oder der Charakter beendet jeden Satz mit Digger, Bruder, Alter, Freund etc., was eben in das entsprechende Setting passt. 4. Pluralis Majestätis und Eleismus. Der Charakter spricht von sich selbst als wir, das ist der Pluralis Majestätis. Wir haben euch zugehört und wir sind nicht begeistert von euren Worten. Oder er spricht von sich selbst in der dritten Person Singular. Heinrich gefällt das nicht. 5. Wiederholungen. Der Charakter sagt Satzteile immer doppelt. Ich sage dir, wir müssen in diese Richtung. 6. Fachbegriffe. Such dir Fachbegriffe heraus, die zu dem Charakter passen und die du regelmäßig einfließen lässt. Wenn dein Charakter etwa ein Seefahrer ist, könntest du viele nautische Begriffe verwenden. 7. Verkehrter Satzbau. Dein Charakter spricht mit einer zerwürfelten Satzstruktur. Am einfachsten das Satzende an den Anfang setzen, wie Meister Yoda das gerne macht. Viel zu lernen du hast. Nicht in diese Richtung gehen du sollst. Wichtig! Schreib dir auf, welche sprachlichen Besonderheiten dein Charakter hat, damit du es nicht vergisst. Vielleicht ist ein Merkblatt in deinen Unterlagen, das du dir gut sichtbar aufstellst, eine gute Hilfe. Was haltet ihr von diesen Tipps?
Ich habe Charaktere bei mir selbst, die haben Akzente oder zumindest haben sie die, wenn ich am Tisch spiele, online spiele, haben das immer mehr und mehr weggegangen, dass sie die Akzente haben. Ich versuche auch normalerweise meine Charaktere nicht anders unbedingt zu sprechen, also von wegen, dass jeder total individuell ist, aber schon irgendwie so zu sprechen, dass es zum Charakter passt. Also von wegen eher stoisch oder eher nachdenklich oder wenn es mal ein weiblicher Charakter ist, dann versuche ich, den etwas sanfter zu sprechen. Genau, davon abgesehen, man sollte wahrscheinlich nicht alle Tipps auf einmal einsetzen, das wirkt dann doch sehr gestellt, aber wenn man etwas hat, was zu dem Charakter gut passen kann, dann ist das schon etwas, was man sich vielleicht mit aufnehmen kann, würde ich sagen. Da sind ein paar interessante Tipps dabei und ja, da kann man schon mal ein bisschen experimentieren. Zur Not, wenn es einem nicht gefällt, dann hört man damit wieder auf.
Ich finde die Ideen sehr, sehr gut, weil mir kommen diese Ideen leider nicht von selbst. Ich bin immer froh, wenn ich solche Tipps höre. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Tipps davon versuchen zu übernehmen, weil ich glaube, das kann sehr interessant sein, auch für einen selber, wenn man sich ein bisschen noch mehr Gedanken dazu machen kann, wie man den Charakter noch besser darstellen kann, gerade im Sinne von Sprechen, weil Sprechen im Rollenspiel das Element ist, das tragt.
Vor allen Dingen sehe ich das auch häufig bei Rollenspiel-Neulingen, dass sie tatsächlich nur in der dritten Person von ihrem Charakter sprechen. Der Charakter sagt jetzt dem Verkäufer das sowieso oder der Charakter streitet sich jetzt mit der Person und dass es eben nicht in wörtlicher Rede dann ausartet. Das heißt, das ist eigentlich natürlich schon ein Tipp für, wenn diese Schwelle überwunden ist.
Auf jeden Fall. Wobei natürlich hier der Tipp mit dem in dritter Person sprechen schon so gemeint ist, dass der Charakter selber immer von sich in der dritten Person spricht. Nur um das nochmal klarzustellen, falls das bei den ein oder anderen Zuhörern nicht ganz durchgekommen ist.
Digga, ich kann dazu nur sagen, das gefällt mir, weißt du? Weil Digga, das ist auch ein guter Tipp für den Spielleiter, weißt du? Weil Digga, der muss viele... Jetzt halt's nicht mehr durch, weil der muss ja auch viele unterschiedliche Persönlichkeiten spielen. Da ist es dann nicht unbedingt so notwendig, wenn man jetzt Bardame A, die man nur einmal trifft, sich da dann speziell aufschreibt, wie die gesprochen hat, wenn man das schon weiß. Andererseits ist es immer gut, sich das aufzuschreiben, denn Spieler wissen immer besser als der Meister, wie die Leute gesprochen haben. Und die werden einen immer direkt sofort darauf hinweisen, wenn man jetzt auf einmal die Person anders spricht.
Vor allen Dingen, wenn das so ein Wegwerfcharakter, dem man einmal begegnen sollte, ist und man dann feststellt, okay, im nächsten Abenteuer oder sowas sind wir wieder genau in derselben Taverne und da ist ja die Bardame wieder und wir wissen noch genau, dass sie so und so gesprochen hat. Warum spricht die jetzt nicht mehr so?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da kann man als Spielleiter natürlich zugeben, dass man sich jetzt nicht gemerkt hat, wie sie nochmal gesprochen hat und dass das jetzt keine Relevanz hat. Oder man macht daraus eine Relevanz, weil sie in Wirklichkeit eine Spionin ist, die vergessen hat, dass sie beim letzten Mal diese besondere sprachliche Eigenheit hatte. Ich finde die auch nicht unrealistisch, diese Vorschläge, die da gemacht werden. Gut, der Pluralis Majestätis ist jetzt etwas, was einem nicht mehr so richtig im Alltag begegnet oder dass jemand von sich selber in der dritten Person Singular redet, auch nicht unbedingt. Aber ich erinnere mich, dass ich an der Uni einen Professor hatte, der wirklich jeden seiner Sätze mit "nicht wahr" beendet hat. Der hat immer irgendwie was gesagt, nicht wahr, bla bla bla, nicht wahr, bla bla bla, nicht wahr. Also ich bin dann auch wirklich mal hingegangen und habe die nicht wahr in der Sitzung so gezählt. Boah, ich bin auf 30 gekommen oder so. Also das sind tatsächlich ja Sachen, die Menschen machen.
Aber so gut diese Vorschläge auch alle sind, und ich will die auch gar nicht runterwerten oder so, aber ich will hier auch nochmal dazu aufrufen, dass man trotz alledem weiterhin den Mut haben sollte, seine Stimme zu verstellen. Das muss gar nicht gut sein, aber so ein bisschen einfach auszuprobieren, das schadet eigentlich nie.
Ja, okay, gut. Das ist natürlich immer was man auch trotzdem noch machen kann. Aber dem einen oder anderen fällt es vielleicht ja wirklich schwierig, einen Akzent gut darzugeben oder seine Stimme zu verstellen. Und fühlt sich dann vielleicht, weil er gerade erst damit gestartet hat, auch einfach albern, die Stimme zu verstellen. Aber vielleicht fühlt er sich nicht so albern, damit am Ende von jedem Satz Digger zu sagen. Oder etwas in der Art, ne? Oder eine dieser anderen Ideen aufzunehmen. Welche Idee davon gefällt euch denn am besten? Was würdet ihr eurem nächsten Charakter davon zusprechen?
Ich glaube, für mich wäre es, wenn der Charakter in den entsprechenden Kreisen unterwegs sein würde, wohl, dass er seine Gesprächspartner, Partnerinnen tatsächlich immer erstmal mit dem Namen anspricht. Ich habe mal so Kurse zum Auftreten und sowas mitgemacht. Und da war das auch eins dieser Merkmale, womit man nahbarer wirkt, wenn man ganz bewusst und intensiv auf die Person eingeht. Und das könnte natürlich dann für den Charakter in einer übertriebenen Form dann sein, dass der Charakter wirklich jedes Mal erstmal den Namen der Person nennt. Ich habe auch schon im Rahmen von solchen Kursen dann Leute erlebt, die das einfach völlig übertrieben haben und wo ich mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt habe.
Ich finde tatsächlich das langsame oder schnelle Sprechen gerade sehr interessant, weil es gibt einige Szenen, gerade wenn man zum Beispiel aufgewacht ist, wo es sich sehr gut anbietet, langsam zu sprechen, extra langsam, weil der Charakter vielleicht noch halb am Schlafen ist, in der Traumphase ist und gerade so im Aufwachen ist. Und das Schnellreden bietet sich auch sehr gut an, wenn man eine hektische Situation hatte, wenn man von irgendwas davongelaufen ist oder wenn man seinen Kollegen etwas sagen möchte und man beeilt sich und dann haspelt man da so ganz schnell die Informationen runter. Das bietet sich da sehr gut an. Ich glaube, auf das werde ich mich demnächst auch ein bisschen besser konzentrieren. Das könnte auch noch ein bisschen mehr Spannung reinbringen.
Also mir gefällt auf jeden Fall der Plurales Majestätes sehr gut. Ich werde demnächst Charaktere spielen, die immer von sich selbst in der ersten Person Plural sprechen, um mich vom Pöbel abzugrenzen.
Das Interessante ist, ich hatte mal einen Charakter, der hat statt ich und meins und sowas immer wir und unser und etc. benutzt, also immer den Plural, aber sich auch wirklich selber damit immer gemeint. Aber das war kein adliger Charakter und das kam auch tatsächlich von der Betonung her bei dem Charakter eher als wirklich nur so eine Spracheigenheit rüber und gar nicht so als wirklich dieses, ich halte mich für was Besseres, Schnöseliges. Also es ist auch interessant, dass man auch diese Dinge so unterschiedlich von seiner Betonung oder im Spiel von der Darstellung rüberbringen kann, dass die dann doch sehr unterschiedliche Wirkungen auf die Umwelt haben können.
Jetzt hast du aber die Frage wieder nicht beantwortet. Was ist davon dein Liebling? Was setzt du ein beim nächsten Mal?
Was mein Liebling ist, ich hätte eigentlich jetzt auch an erster Stelle dasselbe wie du sagen wollen, weil ich das halt schon mal verwendet habe bei einem Charakter. Aber ist natürlich dann auch so ein bisschen langweilig. Ich denke, ich würde mal tatsächlich ausprobieren, dieses entweder am Satzanfang oder Satzende immer dasselbe zu benutzen. Mein Tipp dazu wäre, und um mich selber daran zu erinnern, dass ich mir das wahrscheinlich auf ein Stück Papier groß draufschreiben würde und dann irgendwo aufstellen, dass ich das während des Spiels die ganze Zeit das Wort sehe, damit ich dann nochmal daran denke.
Also wie der Tipp, den der Meister aller Feen und Geister uns auch unten hingeschrieben hat.
Ja, genau.
Daran würdest du dich also halten.
Ja.
Sehr gut. Habt ihr denn noch Ideen, was man noch machen kann über diese Tipps hinaus? Weil mir ist noch eine Idee gekommen, nämlich man könnte einen Charakter spielen, der immer reimt. Ist natürlich eine Herausforderung, aber wäre natürlich auch eine sprachliche Eigenheit.
Das wäre es garantiert, aber wie du meinst, ich glaube, das ist in so einer Weise herausfordernd, dass entweder dann immer irgendwie dieselben Reime passieren oder dass man dann doch gerade keinen Reim zur Hand hat und entweder dann charaktergerecht vielleicht schweigt oder man da aus diesem Muster herausfällt.
Mir ist noch eine Idee gekommen, gerade wenn man einen sängerischen Charakter spielt oder einen Dichtender, dass wenn man sehr stark in seinen Flow reinkommt oder in eine begeisterte Situation gerät, dass man anfängt zu singen.
Das ist auch eine gute Sache. Das kann auch für sehr viele lustige Momente am Tisch führen.
Oder man könnte auch sowas machen, wie wenn man Schweizerdeutsch redet, dass man immer, wenn der Charakter nervös wird oder dergleichen, dass er dann auf einmal da rein verfällt und man sich nicht die Mühe gibt, die ganze Zeit zu versuchen, wie die anderen am Spieltisch zu sprechen.
Das ist auch eine witzige Idee, Steffi. Das möchte ich gerne erleben.
Dass ich in meinen Dialekt verfalle?
Ja.
Okay.
Wenn dein Charakter nervös wird.
Ist notiert.
Eine weitere Idee, die ich noch hätte, wäre das klassische Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Dass du sagst, okay, ich tausche alle Vokale durch denselben in Wörtern so und dann immer so sprichst. Das ist eine extreme Übung, das dann die ganze Zeit auch so durchzuhalten und zu machen. Aber ich denke, manche Leute würden das hinkriegen.
Mach mal einen demonstrativen Satz, einen Beispielsatz.
Ach, ja, ist schon schwierig. Naja, ach, warst nie Nacht, was? Siehst du, ich kann es nicht flüssig. Ja, ist schwierig schon. Es geht bei dem Lied besser.
Es ist schon so drin. Das hat man da schon so oft gemacht. Ja, aber das ist ja vielleicht auch genau das, was dich herausfordert und was du dann auch irgendwie interessant findest, eben dadurch herausgefordert zu sein.
Was man vielleicht auch neben direkter Sprache machen könnte, wäre, wenn man jetzt einen besonders lebensfrohen Charakter hat, ist auch immer mal wieder in Gelächter zu verfallen. Gut, das wird dann wahrscheinlich mindestens am Anfang Theatergelächter sein. Oh, 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 oh. Oder sowas. Aber das wäre natürlich auch etwas, was nochmal den Charakter an und für sich untermauert und auch häufiger passieren kann. Das ist, was den Charakter merklich ausmacht. Ich hatte gerade eben noch an was gedacht, was aber nicht etwas ist, was ich permanent für den Charakter immer machen würde. Und zwar nicht direkt in der Rede selbst, sondern wenn man am Tisch spielt, dass man dann vielleicht auch mal auf den Tisch haut, wenn man sich Gehör verschaffen will oder aufsteht und halt mit dem ganzen Körper dann versucht, da reinzugehen in das, was man gerade ausdrücken möchte.
Das sind auch sehr gute Vorschläge. Das mit dem Lachen habe ich tatsächlich auch mal schon mal bei einem NPC versucht, dass ich mir da auch wirklich für den NPC notiert habe, lacht immer sehr laut. Weil das tatsächlich was ist, was du sagtest. Es ist tatsächlich dann schnell eine besondere Eigenart von dem Charakter.
Was man auch machen könnte, was dann nicht wörtliche Rede ist, ist aber so eine Gestik, die der Charakter immer wieder macht und die dann immer noch hinten so anhängen. Du sprichst den erstmal ganz normal und sagst so, hallo, ich bin Dieter oder so, keine Ahnung, mir fiel nichts ein. Und dann wirft er sein lockiges Haar zurück und sagst das jedes Mal ständig an allen möglichen Stellen.
Ja, das ist auch noch eine gute Idee. Aber ich würde mal sagen, wir belassen es bei diesen Ideen. Vielen lieben Dank, Meister aller Feen und Geister. Ich glaube, damit können viele unserer Zuhörer viel anfangen. Du hast ja auch mitbekommen, bei uns ist das ja auch schon sehr gut aufgenommen worden. Wir überlegen alle schon fleißig, wie wir das jetzt in unsere nächsten Charaktere mit einfließen lassen und benutzen. Aber ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie.
Kategorie Meinungen. Wir haben eine Einsendung von Kapitän Raubein, dessen Geschichte mir noch gut im Gedächtnis ist, denn es ist die wunderbare Geschichte vom Goblin mit seinem geliebten Wachdrachen, zu dem ich auch ein Bild malen durfte. Hallo liebe Würfelveteranen, meine Einsendung ist vermutlich etwas für eure Kategorie Meinungen. Allerdings will ich hier nicht eine meiner Meinung provokativ ausformulieren, sondern möchte nach eurer Meinung fragen. Es geht um die Frage, wie herausfordernd sollte Rollenspiel für euch sein? Um es ein wenig zu umschreiben, was ich damit meine. Sind die eigentlichen Herausforderungen im Rollenspiel für euch nur geplante Kämpfe, Rätsel, zu lösende Mordfälle, zu entwirrende Intrigen etc.? Wobei ich das geplant betonen möchte. Sind spontane Encounter weniger herausfordernd oder nicht so befriedigend für euch als Spieler, wenn ihr diese meistert? Fühlt ihr euch erst dann als Spieler wirklich siegreich, wenn ihr etwas herausfindet, schafft etc.? Was schon im Vorfeld so feststand und nicht erst noch von einem Spielleiter so angepasst wurde, nachdem er gesehen hat, wie die Gruppe handelt. Ein Beispiel hierfür: Informationen finden sich an dem Ort, wo ihr als Spieler sie sucht, nicht an einem bestimmten, vorher festgelegten Ort. Der Gegner war eigentlich nur auf eine bestimmte Art und Weise zu besiegen, aber der Spielleiter hat es abgeändert, weil ihr eine coole Idee hattet. Und wie hart könnt ihr als Spielleiter sein? Wann gebt ihr den Spielern mehr Tipps, weil sie nicht verstehen, worum es euch geht? Und wann sagt ihr, die Spieler sind an der Herausforderung gescheitert und haben jetzt die Konsequenzen zu tragen? Sollten die Charaktere jemals scheitern, weil die Spieler nicht begreifen, was zu tun ist? Oder nur wegen schlechter Würfelwürfe und vollkommener Selbstüberschätzung? Mir ist klar, dass jede Gruppe da ihr eigenes Maß finden muss. Mich interessiert hier auch nur, welche Meinung ihr für euch persönlich und eure eigene Spielrunde dazu habt. Liebe Grüße, Kapitän Raubein. So, da Kapitän Raubein jetzt ganz speziell an uns geschrieben habe, will ich erstmal deine Meinung dazu hören, Conny.
Ich tue mich da auch immer sehr, sehr schwer mit und verstehe seine Frage, was das angeht, weil ich tatsächlich als Spielleiter oft hadere, was ihr als Spieler wohl am interessantesten findet. Ob es euch wichtig ist, dass es Herausforderungen gibt, die eben nicht spontan sind, oder ob es euch lieber ist, wenn das auch einfach alles spontan ist und das für euch eigentlich gar keinen Unterschied macht, weil ihr immer nur die Herausforderungen seht, die jetzt gerade da ist, und weil euch vielleicht auch einfach gar nicht bewusst ist, was ist jetzt geplant und was ist nicht geplant. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, dass man als Spieler das vielleicht nicht einsehen kann und nicht weiß, ist das jetzt so gewollt vom Meister oder hat er das jetzt gerade einfach so fingiert? Und dann könnte es natürlich schon einen Unterschied machen, dass es einem egal ist, ob es eine spontane Entscheidung ist oder nicht, solange man nicht weiß, dass es eine spontane Entscheidung ist. Aber dass es einen vielleicht stört, wenn man weiß, dass es jetzt gerade spontan so entschieden wurde. Kann man mir folgen?
Ja, ich kann dir auf jeden Fall folgen. Es ist zum Beispiel, wenn du jetzt, wie das Beispiel hier genannt wurde, ein Hinweis dann vom Meister woanders platziert wird, weil die Spieler gerade da suchen. Wenn dir das bewusst ist, könnte es sein, dass du so denkst, so, ja, ist ja blöd, weil ich hätte ja auch noch an dem anderen Ort gesucht. Es war jetzt nur nicht das Erste, was ich gemacht habe. Wäre okay gewesen, wenn das jetzt doch in dem Geheimfach im Schrank gewesen wäre, statt in der Sockenschublade.
Ja, genau. Wenn ich das nämlich dann aus meiner Perspektive, wenn ich Spieler bin, sehe, da bin ich mir nämlich dann auch unsicher, so ein bisschen. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich nicht möchte, dass es sich anfühlt, als ob ich die Sachen geschenkt bekomme als Spieler. Also so nach dem Motto, ich kann eigentlich machen, was ich will. Der Spielleiter dreht das immer so, dass es ein Erfolg wird. Dann finde ich es blöd, weil es dann wirklich ja keine Herausforderung mehr in irgendeiner Art und Weise ist. Ja, schwierig, schwierig. Was sagt ihr? Vielleicht kommen wir da eher mal in den Dialog und ich sehe meinen eigenen Weg über das Gespräch da auch ein bisschen.
Also es ist ein ganz wichtiges Thema, das, glaube ich, bei Spielern und bei Meistern manchmal gerne Herausforderungen, Selbstzweifel hervorruft und man sich vielleicht manchmal zu viele Gedanken macht und sich darin verliert. Ich habe noch nicht so viel gemeistert. Ich kann jetzt in der Sache mehrheitlich aus Spielersicht sprechen. Ich schließe mich da Conny gerne an. Ich möchte gerne Sachen auch nicht geschenkt bekommen, weil das Erfolgserlebnis, wenn man sich das erarbeitet hat, finde ich viel schöner und lohnender, als wenn man dann alles geschenkt bekommen hat oder wenn man für gewisse Sachen eine gewisse Zeit gebraucht hat, weil man sich bemüht hat, weil das Erfolgserlebnis, wenn man selber hinter den Aha kommt, ist viel schöner.
Ich schließe mich mal auch aus Spielersicht an. Bei dem speziellen Beispiel, dass man jetzt vielleicht eine Information oder einen Gegenstand oder sonst etwas nicht an dem Ort findet, wo er ursprünglich geplant worden ist, ist es ja trotzdem irgendwie für den Metaplot so, irgendwie sollten die Charaktere an diese Information, diesen Gegenstand kommen. Da wäre ich jetzt gar nicht irgendwie besorgt, weil der Metaplot ist ja intakt. Die Details des Metaplots ändern sich. Ich glaube, so viel Flexibilität darf auch gerne mal sein. Ich fände es jetzt extrem störend, wenn wir uns als Gruppe mit bestem Gewissen und mit einer klugen Idee irgendwo nach Hinweisen umsehen und nur, weil das Abenteuer sagt, ja, aber diesen Hinweis findest du nur, wenn du ganz speziell hier und da Dinge tust, störend, wenn unser Vorgehen eigentlich erfolgsversprechend ist. Ich bin jetzt sehr vage, das kommt alles auf spezifische Details an, aber das würde mich prinzipiell nicht stören. Wenn das in einen verfällt, okay, ihr macht jetzt die Tür auf und vor euch landet eine tote Taube und die hat ihrem Ring, weil es eine Nachrichtentaube ist, genau die Information, die ihr gesucht habt, das fände ich dann schon störend. Beispiel jetzt nur, weil jetzt ganz viel von irgendwie geschenkten Hinweisen oder sowas gesprochen wurde. Aber das muss es ja auch nicht sein. Für mich ist es völlig in Ordnung, wenn eben die Spieler / Helden herangeführt werden, den Metaplot weiter erleben zu können und das aber nicht starr der Schiene folgen muss, die vielleicht das Abenteuer vorgibt.
Wie ist es denn jetzt für euch als Spieler? Ich bin zum Beispiel dazu übergegangen, dass ich, wenn ich Abenteuer plane, ich mir so eine Liste mit Hinweisen mache, die man bekommt, aber ich nicht festsetze, wo man diese Hinweise bekommt und dann gucke, was ihr macht Und wenn ihr mit irgendjemandem redet, der von der Spielrealität das wissen könnte und auch, weil ihr nett zu dem seid, zum Beispiel bereit ist, euch die Information zu geben, dass der euch dann diese Information gibt. Ist das jetzt was, wo ihr das wisst, wo ihr sagt, das senkt für mich schon direkt die Herausforderung?
Ich hatte bis jetzt nicht das Gefühl, dass das die Herausforderung gesenkt hat. Man muss ja trotzdem an die Personen geraten, die logischerweise diese Information haben können. Aber ich finde, wenn man sich die Mühe macht zu überlegen, wer könnte logischerweise diese Informationen bereitstellen können, dann ist das für mich jetzt eher belohnend, eher ein, so wie du es bei der letzten Folge gesagt hattest, wir handeln aktiv und wir werden dafür belohnt, dass wir eine gute Idee hatten, statt wir handeln aktiv und es hat einfach keinen Einfluss, weil das Abenteuer jetzt nicht wollte, dass das auf diese Weise passiert.
Ein sehr guter Punkt.
Ich finde, genau die Art, wie du das machst, gibt uns Spielern einen gewissen Freiraum, auch etwas selber zu entscheiden. Also wenn wir uns jetzt entscheiden, wir reden jetzt mit der Polizei oder lieber mit der Bevölkerung, um hier Informationen zu sammeln, kannst du immer noch entscheiden, wie gut wir uns dabei anstellen und wo wir die Informationen bekommen. Unter Umständen eröffnen sich somit ganz neue Ideen, ganz neue Möglichkeiten und man ist nicht ganz so festgelegt auf einen gewissen Plan. Wenn man den Plan hat, ja, ihr müsst unbedingt mit der Polizei sprechen. Gut, wenn das jetzt Abenteuer das so will, okay. Aber es ist auch sehr bindend dann. Anders ist man dann ein bisschen freier.
Okay, noch eine andere Frage. Wie ist das, wenn ihr mit Gegnern zu tun habt und ich mache denen die Lebenspunkte ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger im Zuge des Kampfes? Weil entweder ich zum Beispiel jetzt merke, oh, weil die werden viel zu einfach mit dem Gegner fertig. Ach, da kannst du gerne noch eine Null hinten mit dran machen oder sowas alles. Oder weil ich merke so, oh, heute läuft das gar nicht mit dem Würfeln. Habe ich ein bisschen die jetzt überschätzt. Ich mach mal die Hälfte Leben. Wenn ihr sowas irgendwie mitbekommt, würde das für euch dann schon direkt das irgendwie, ja, euch frustrieren?
Also mich würde es jetzt, glaube ich, nicht frustrieren. An gewissen Stellen würde es mich amüsieren, wenn zum Beispiel der Gegner kritisch trifft. Kritisch bedeutet, es wird verdoppelt, was er an Schaden macht. Und auf einmal sagt der Meister, der macht jetzt 15 Schaden. Und man dann genau sieht, ja, okay.
Nur weil ich nicht mehr rechnen konnte zu diesem Zeitpunkt.
Genau. Prinzipiell, also ich bin jemand, der schon gerne mit seinen Charakteren die gestellten Herausforderungen überwindet. Aber ich bin jetzt weder als Spieler noch als für meinen Charakter so, dass ich sage, die Gruppe muss jetzt darunter leiden, die muss jetzt mitziehen. Vielleicht ist in der Gruppe jemand, also innercharakterlich, der jetzt sagt, okay, ich kann diesen Kampf jetzt nicht mehr machen. Das wäre dann teilweise auch blöd, wenn man das dann unterbrechen müsste, statt da vielleicht einen kleinen Vorteil zu bekommen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, gut, dann ist das jetzt gerade der Lerneffekt für die Gruppe. Also ich habe da keine starke Meinung zu in die eine oder andere Richtung, glaube ich.
Ist vielleicht auch situationsabhängig, weil ich bin da auch extrem zwiegespalten, was das Ganze angeht. Aber Benni, du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen.
Also was diese spezielle Situation angeht, glaube ich, bin ich da einfach sehr emotional geprägt. Wenn ich dann so denke, okay, jetzt läuft es die ganze Zeit schief und der Meister setzt jetzt deswegen die Herausforderung so niedrig, dass wir die jetzt auf jeden Fall gewinnen, dann denke ich so, nee, dann wäre es für mich auch in dem Moment okay, das wirklich zu verlieren und dann eher den Schritt zu gehen, dass der Spielleiter sagt, okay, jetzt werdet ihr von den Schurken gefangen genommen und er verrät euch seinen Plan. Dann geht der Schurke weg und ihr müsst euch jetzt aus den Fesseln befreien, bevor ihr ins Haibecken abgesenkt werdet, um mal so diesen klassischen Superhelden-Plot einzubringen, wo Schurken das immer machen und es eigentlich total lächerlich ist. Aber es gibt meiner Meinung nach dann auch noch Mittel, die man dann nutzen könnte, wo man dann trotzdem die Niederlage hat, aber es trotzdem weitergeht und man dann dadurch, dass man mit seiner weiteren Handlung diese nächste Schwierigkeit überwindet, dann auch wieder dann dieses Glücksgefühl des Erfolgs und dass wir das geschafft haben, dann kommt und dann nicht das Gefühl hat, okay, eigentlich sollten die Helden jetzt diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen und jetzt sind die Gegnerwerte mal ganz schnell so niedergesenkt worden, dass das dann auch passiert.
Es ist auf jeden Fall eine starke Spielstilfrage, aber ich meine, das hast du Kapitän Raubein ja auch schon direkt ganz klar gesagt, dass das natürlich wir das hier nur im Zuge unserer eigenen Gruppe beantworten können und unseres eigenen Spielstils.
Ich glaube, eine Sache würde ich da ganz gerne noch hinzufügen. Was ich schade fände, ist, wenn man in einem Kampf gegen einen Gegner ist und der Meister dann sagt, ja, pass auf, das finde ich eine coole Idee, mach das jetzt so, das kann gelingen, oh, es gelingt, super. Und man dadurch als Spieler und auch als Charakter dann vielleicht etwas über diesen Gegnertyp gelernt hat oder sowas. Aber dann ist die Welt nicht konsistent genug, um zu sagen, okay, das nächste Mal kann man so einen Gegner auch auf diese Weise angehen, weil es eben jetzt gerade nur ein, also nur Anführungszeichen, ein Rule of Cool war, statt zu sagen, okay, das ist jetzt etwas, woraus man in dieser Welt lernen kann. Das fände ich ein bisschen schade.
Okay, verstehe ich. Also dein Punkt ist so ein bisschen, dass man sich überlegen muss, wann man die Rule of Cool auch zulässt, weil es enttäuschend sein kann, wenn dann die Rule nicht jedes Mal dann doch wieder greift.
Genau, also wenn man die Rule of Cool benutzt, um etwas abzuleiten, was dann scheinbar in der Welt gilt, dann fände ich es schade, wenn es dann tatsächlich nicht in der Welt gilt oder dass dann auf einmal irgendetwas passiert, weswegen es dann nicht mehr gilt, weil der Meister das jetzt wieder unterbinden muss, dass das dann immer klappt.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, das ist dann schwierig. Zu dem, was du gesagt hast, Benny, dachte ich jetzt gerade auch noch darüber nach. Man muss sich als Spieler vielleicht auch immer noch mal klar machen, dass Weglaufen auch eine Option ist, je nachdem, in was für einer Kampfsituation man ist. Und man muss dann vielleicht auch noch mal, also je nachdem, was man für einen Spielstil hat. Es gibt ja auch Gruppen, die haben auch ganz klar den Spielstil. Das ist die Herausforderung. Seid ihr nicht gut genug? Weil ihr zum Beispiel jetzt auch heute einfach nur schlecht würfelt, dann sind halt alle Charaktere tot und dann müssen wir mit neuen Charakteren starten. Auch absolut in Ordnung. Ist ja meistens nicht unsere Spielweise. Zumindest nicht, wenn wir das nicht vorher ganz klar nochmal dann auch so sagen, dass das jetzt mal so ist. Aber ich finde es auch nicht so verkehrt, dass du vielleicht eben als Spielleiter dann hingehst und sagst, das sieht nicht gut aus für euch für den Kampf, ihr könnt jetzt abhauen oder der nimmt euch jetzt gefangen, aber macht euch keinen Kopf, ich werde euch eine Chance geben, dass ihr da wieder rauskommen könnt, wenn ihr euch gut anstellt. Finde ich nicht so verkehrt, das auch über dem Tisch nochmal hinweg zu sagen, um den Frust bei den Spielern vielleicht auch nochmal so ein bisschen wegzunehmen und zu sagen, ne, das ist es jetzt nicht alles verloren.
Ja, das gibt dem Ganzen dann Raum, das dann zu diskutieren und dann mit der Gruppe abzuwägen, was jetzt alle für den Fortgang am interessantesten finden würde. Weil da können ja auch einfach unterschiedliche Meinungen in der Gruppe sein. Dass für den einen das jetzt super toll wäre, den Kampf da zu verlieren, weil er das einfach super spannend jetzt mal findet. Und der andere, weil er seinen Charakter aber jetzt schon als so einen großen, tapferen Helden sieht, das dann vielleicht dann auch sehr frustrierend findet, wenn man dann gegen so eine 0850 Räuberbande dann fast ins Gras beißt und auf einmal so das Gefühl hat, ich habe schon Drachen und böse Dämonen bezwungen, aber so zwei Räuber, die machen mir Probleme.
Ja gut, im besten Fall sollte so eine Situation ja aber auch nicht passieren, dass dann auf einmal dir die zwei Räuber Probleme bereiten. Aber ich verstehe, was du meinst. Und ich finde, man muss da als Spielleiter auch immer noch mal wirklich auf seine Spieler gucken, weil ich glaube, wir erleben das ja alle. Wir haben mal so Tage, da kommt man mit Niederlagen besser zurecht und es gibt Tage, da kommt man mit Niederlagen einfach nicht gut zurecht. Und dann kannst du auch vorher in der Gruppe besprochen haben, dass es hier Niederlagen geben kann und alle haben dem zugestimmt. Aber an dem Tag frustriert dich das einfach über alle Maßen, dass es dann schwierig ist. Und dann sollte man auch, finde ich, als Mitspieler und als Spielleiter auch nicht dann immer so, aber wir haben das doch abgesprochen, aber wir haben doch gesagt, ja, derjenige hat gerade einen sehr emotionalen Tag und kann das gerade einfach nicht gut. Dann muss man da, oder ich würde dann da versuchen, drauf Rücksicht zu nehmen, sagen wir es mal so.
Aber haben wir jetzt die eigentliche Frage, oder es waren ja relativ viele Fragen, damit dann schon beantwortet? Ich glaube nämlich noch nicht so ganz.
Wir können ja mal die ganzen Fragen nochmal durchgehen und nochmal beantworten. Die Oberfrage ist ja, wie herausfordernd sollte Rollenspiel für euch sein? Geht es um die Herausforderung oder geht es nur um die Geschichte, die entsteht für euch? Weil wenn es um eine schöne Geschichte geht, kann es ja auch sein, dass es überhaupt nicht herausfordernd sein muss, sondern es nur um das Erlebte geht.
Also für mich geht es eindeutig auch um die Herausforderung. Ich glaube, das merkt man auch an meinem Spielleiterstil. Und vor allen Dingen an meiner Abenteuerpunktevergabe, wo die Spieler dann immer so, du gibst viel zu wenig Abenteuerpunkte, sagen. Weil ich entscheide das immer so nach dem, was ich denke, mit was ich mich selber gut fühlen würde. Was ich so denke, wie viel Beitrag ich jetzt gerade wirklich geleistet habe, was für schwierige Herausforderungen ich überwunden habe und wie stark das belohnt werden sollte.
Ja, also deine Abenteuerpunktevergabe, Benny, sind legendär. Sie sind auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Vor allem, wenn es dann ums Steigern geht. Aber ich verstehe es schon, es ist schon eine sehr schwierige Komponente, Abenteuerpunkte zu vergeben. Ja, die Frage ist schon herausfordernd. Wie herausfordernd sollte ein Rollenspiel für euch sein? Ich glaube, das ist wirklich von Spieler, von Meister und Spieler sehr unterschiedlich und sehr individuell. Ich finde eine Mischung aus beidem sehr schön. Spannende Herausforderungen, die gelöst werden können auf die eine oder andere Weise mit ein bisschen Hilfe, wenn man jetzt gerade nicht auf die Lösung kommt, sowohl als auch mit Erfolgserlebnissen, wenn man selber drauf gekommen ist, weil die meisten Herausforderungen erlebt man als Gruppe. Jeder hat in der Gruppe einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt.
Auch für dich selber, so aus deiner eigenen Perspektive, wie viel Herausforderungen du brauchst, damit du dich gut fühlst am Ende des Spielabends?
Also wenn man mich jetzt in eine Pyramide stecken würde, die nur aus Rätseln besteht, wäre mir das zu viel. Ich mag diese Mischung aus Herausforderungen, wenn sie individuell angefertigt sind. Also ein großes Ganzes irgendwie, nicht nur in ein Gebäude einbrechen und dieses Gebäude infiltrieren, sondern noch mit mehr, mit Personen, die zusammenhängen. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Frage beantworten soll, ehrlich gesagt.
Sie ist ja auch schwierig, ganz ehrlich.
Ich glaube, etwas einfacher wird es auch, wenn wir jetzt nicht zu lange auf diese erste Frage eingehen, weil das ist ja die Oberallgemeinfrage. Und jetzt kommen ja einige Detailfragen so. Zum Beispiel, sind eigentlich Herausforderungen im Rollenspiel für euch nur geplante Kämpfe, Rätsel zu lösende Mordfälle und zu entwirrende Intrigen etc.? Das ist für mich auf jeden Fall nicht der Fall, sondern für mich ist die Herausforderung ebenso, dass die Spieler ihren Charakter darstellen können, ihren Charakter verwirklichen können, ihrem Charakter die Möglichkeit anzubieten, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu beschreiten und auch nicht nur, ich kriege Abenteuerpunkte und kann meine Werte damit verbessern, sondern ich kann mich auch wirklich charakterlich weiterentwickeln und neue Fähigkeiten entwickeln.
Für die man dann Abenteuerpunkte braucht, die es bei dir nicht gibt. Egal. Also die Frage ist auch schwierig, finde ich. Oder der einfache Teil davon, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, was ich schon vorher gesagt hatte. Für mich sind die Herausforderungen nicht nur echte, legitime Herausforderungen, die so passieren, wie sie von vornherein im Abenteuer geplant sind, sondern wenn es halt Sinn macht, dass eine andere Situation auftritt oder dass eine Situation an einer anderen Stelle auftritt oder sowas, bin ich da völlig fein mit. Wenn sich die Helden mal wieder so blöd anstellen, entweder weil die Entscheidungen fragwürdig waren oder weil die Würfelwürfe schlecht waren, dass es zu einer zusätzlichen Auseinandersetzung kommt oder sowas, sei das jetzt physisch oder sei das jetzt, weil man sich mit irgendjemandem angelegt hat und der einem erstmal irgendwie eine Abrechnung verpassen will, eher im gesetzlichen Sinne oder sowas, dann ist das für mich völlig okay. Also ich bin schon bereit, wenn ich in einer Welt mit meinem Charakter agiere, dass die Welt realistisch darauf reagiert. Das fände ich schon herausfordernd und als etwas, woran man zur Not auch wachsen kann oder sich entscheidet, daran nicht zu wachsen. Und davon abgesehen bin ich eigentlich dafür, alles zu haben, glaube ich.
Ich kann dazu nur noch ergänzen, Kapitän Raubein, du sagst das ja so explizit, weil es dir darum geht, dass es im Vorfeld geplant ist. Ich glaube, mir ist es egal, oder sagen wir es anders. Ich weiß, mir ist es egal, ob das im Vorfeld geplant ist, diese Herausforderung, sei es eine Intrige, sei es ein Rätsel, sei es eine Sache, die ich jetzt an einem bestimmten Ort machen muss oder nicht machen muss. Ist mir egal, ob der Spielleiter das vorher geplant hat oder nicht, solange es interessant ist. Das Problem ist, glaube ich, nur für viele Spielleiter, wenn sie es nicht im Vorfeld geplant haben, muss man natürlich spontan gute Ideen haben, um es dann interessant zu machen in dem Moment. So, mir fällt da unsere Elderwatch-Gruppe ein, als wir in diesen Bluttempel von diesen Elder-Kultistinnen reingegangen sind. Hast du ja auch so Zufallskarten gezogen und dann beschrieben, was in dem Raum ist, in dem ich gerade reingehe, ohne dass du das vorher festgelegt hattest. Und du hattest da einfach gute Ideen und deshalb hat das Spaß gemacht und war herausfordernd. Dann hat das geklappt. Dann ist mir das auch egal, ob jetzt diese Herausforderung vorher schon von dir auf dem Papier geplant ist oder nicht, solange die einfach interessant ist. Aber das klappt natürlich nicht immer. Man ist nicht immer spontan und hat immer super gute Ideen und nicht jeder Spielleiter kann das. Und wenn du natürlich schlechte Herausforderungen spontan machst, ist das blöd. Also ich glaube, es geht immer ein bisschen um die Qualität der Herausforderung. Und dann ist es egal, ob die geplant ist oder ob die spontan ist.
Ich finde dann auch immer interessant, wenn eine Herausforderung eventuell durch spezielle Charaktere auch kommt. Wenn wir jetzt an die Drachenchroniken denken und Conny, du spielst da ja einen Charakter, der ein Alanfana Grande ist. Und der von dem her, weil die Novadis erst vor nicht allzu langem Krieg mit den Alanfanern hatten, natürlich, die auf alle Landfahner schlecht zu sprechen sind. Und dann ist natürlich für dich auch in gewisser Weise die Herausforderung, dich zu tarnen, daran zu denken, nicht irgendwelche Schlüsselworte fallen zu lassen, die darauf hindeuten, dass du Landfahner bist und so. Und das, finde ich, ist dann auch eine Art von Herausforderung. Eine Herausforderung, die der Charakter von sich selber aus mitbringt.
Ja, ist jetzt für mich nicht so herausfordernd, weil er ja kein geborener Alanfana ist und auch kein geborener Grande, sondern eigentlich Almadana, der irgendwann das bekommen hat. Also da sehe ich auch die Herausforderung für meinen Charakter nicht, weil er den Großteil seines Lebens nicht alanfanischer Grande gewesen ist. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast vollkommen recht. Dass man sich zurücknehmen muss in bestimmten Situationen, ist natürlich auch eine Herausforderung.
Das andere ist dann, wenn zum Beispiel selber Charakter den Händler, den er nicht sonderlich mochte, dann mit einem sehr bösen Zauber belegt, der panische Angst hat und das dann zurückschlägt, dass dann die Gruppierung, die dann eh schon eine schlechte Meinung von dir hatte, dann eine noch schlechtere Meinung hat und ihr ja mit denen verhandeln musstet. Das war dann so ein bisschen nochmal ein zusätzlich eigenschaffenes Problem. Sowas finde ich dann auch immer als Herausforderung an und für sich interessant, wenn Charaktere durch eine Handlung, die sie gemacht haben, ob das jetzt einfach ist, sie kommen in den Raum und treten sehr unfreundlich auf und eigentlich ist der Plan, die Person könnte denen gut Informationen geben, aber weil sie jetzt gerade so unfreundlich rüberkommen, ist die da eher nicht gewillt und verhält sich dementsprechend dann auch erstmal, finde ich, sind das auch immer interessante Szenen.
Auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja einen Moment damit gehadert, ob ich den schwarzen Schrecken auf diesen sehr unfreundlichen Händler mache und habe dann gedacht, doch, nee, es passt zum Charakter. Hab auch Rachsucht, das mache ich jetzt. Und dass ich dann nochmal so eine Konsequenz daraus hatte, weil sich das rumgesprochen hat, fand ich als Spieler jetzt super witzig und auch einfach mal interessant und nett, dass es uns noch mehr Konflikte eingebracht hat. Ja, bringt mehr Spannung rein. Und ich kann natürlich auch immer noch alles einfach beteuern. Aber gehen wir mal auf die weiteren Fragen ein, weil ich finde nämlich diese letzten Fragen, die du Kapitän Raubei gestellt hast, auch besonders interessant. Und wie hart könnt ihr als Spielleiter sein? Wann gebt ihr den Spielern mehr Tipps, weil sie anscheinend nicht verstehen, worum es euch geht? Und wann sagt ihr, die Spieler sind an der Herausforderung gescheitert und haben jetzt die Konsequenzen zu tragen? Sollten die Charaktere jemals scheitern, weil die Spieler nicht begreifen, was zu tun ist? Oder nur wegen schlechter Würfelwürfe und vollkommener Selbstüberschätzung. Wie empfindet ihr das? Ich frage mal unsere Gäste als erstes, weil ihr ja auch vor allen Dingen Spieler die meiste Zeit über seid. Wie würdet ihr das finden, wenn der Spielleiter jetzt zum Beispiel besonders hart zu euch ist, weil ihr einfach nicht kapiert habt, was er für Hinweise für euch gestreut habt und was ihr da hättet erkennen sollen und damit machen sollen?
Also ich finde, wenn es ein offensichtliches Spielerverständnisproblem ist, dann finde ich es gut, wenn die Charaktere und Spieler nochmal irgendwie in die richtige Richtung gestoßen werden, weil dann ist da einfach was in der Kommunikation schiefgelaufen. Dann wurden irgendwie die Hinweise, die da genannt wurden, von den Spielern, die ja letztlich das Denken der Charaktere übernehmen, nicht berücksichtigt oder nicht in der richtigen Weise interpretiert worden. Wenn es jetzt so ist, dass die Charaktere zwar scheinbar wissen, in welche Richtung sie müssen oder denken müssen zumindest und sie stellen sich blöd an, dann ja, dann ist das, glaube ich, fair game, wenn dann die Herausforderung scheitert.
Ja, es ist ja oft so, dass man als Spielleiter denkt, dass man doch sehr klar und sehr offensichtlich die Hinweise gestreut hat, aber die Spieler das irgendwie nicht so wahrnehmen. Da finde ich nämlich auch immer schwer, wenn du sagst, so und jetzt haben sie genug Hinweise gehabt und jetzt haben sie es auch verdient, dass Konsequenzen kommen, weil du vielleicht einfach nur glaubst, dass die Hinweise eindeutig waren und deine Spieler so, ach ja, okay.
Ich meister ja nicht viel, ich dränge mich gerade nochmal der Steffi vor, ich meister ja nicht viel, aber die seltenen Male, die ich gemeistert habe, ist genau sowas ein Problem gewesen für mich, dass ich gedacht habe, okay, jetzt streue ich hier ein paar Informationen, da ein paar Informationen und die Spieler werden dann natürlich den Gesamtkontext daraus ganz einfach ableiten können. Wir waren jetzt, wo Steffi gerade da ist, vor kurzem in einem Escape Room und da hat auch nochmal der Betreiber des Escape Rooms seine Meinung zu Rätseln im Escape Room gesagt, nämlich macht das schon relativ deutlich. Die Leute sind irgendwie mit sich selbst und mit ihren eigenen Gedanken, in denen sie sich dann vielleicht mal verrennen, abgelenkt genug, dass sie dann eben subtile Hinweise dann einfach übersehen.
Ja, und er sagte ja auch, auf jeden Fall keine Red Herrings, also keine Ablenkungen noch einbauen, weil die Gedanken der Spieler sind sowieso schon so ablenkend genug, da muss man nicht selber noch irgendwelche Haken und scheinbaren Hinweise, die keine sind, einbauen. Das ist absolut unnötig.
Ja, als Meister hat man natürlich sehr viele Aufgaben. Ich habe mir, während ich euch zugehört habe, natürlich meine Gedanken gemacht. Und ich finde, gerade dann mit Scheitern und Informationen streuen und Konsequenzen, da braucht man ein gewisses Feingefühl, eine Beobachtungsgabe, seine Spieler auch zu kennen und zu wissen, was man denen vorsetzen kann, weil jeder Tag ist wieder ein bisschen anders. Wie Conny auch schon sagte, manchmal das Gefühl, das Rätsel ist total logisch. Aber die Helden machen alles andere, nur nicht das Logische, weil sie viel zu weit überlegen. Und ob man dann die Spieler hart bestrafen soll, weil sie einfach in eine völlig andere Richtung gehen, bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob das eine gute Idee ist oder ob das am Ende nicht ein bisschen Frust streut und man die Spieler dann doch nicht wieder sanft in eine andere Richtung stupst und sagt, na, entweder streut man dann wieder einen Hinweis, der die Spieler dann wieder sanft in die richtige Richtung lenkt, oder man sagt es direkt als Meister. Hört mal, was ihr jetzt gerade macht, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ihr könnt das machen, aber ich schlage vor, ihr schaut euch das nochmal genau an. Dann weiß man als Spieler schon, oh okay, man hat irgendwie total irgendwie daneben gedingst. Und wie Aaron auch schon gesagt hat, dieses nicht zu viel. Man hat manchmal das Gefühl, man muss ganz, ganz viel vorgeben, ganz viel ausstreuen. Das kann für viel Verwirrung sorgen und dann kommt man wahrscheinlich nicht dahin, wo man hin will.
Ich finde, man muss auch immer noch ein bisschen betrachten, wann spielt man. Wir spielen zum Beispiel montagsabends, also ich nenne es jetzt mal eine Feierabendrunde, mit der Betonung auf Feierabend. Das heißt, jeder von uns hat dann schon irgendwie seinen 8-9 Stunden oder noch mehr Arbeitstag hinter sich und dann kommt man eben abends zusammen und dann ist natürlich dann nicht mehr so viel funktionsfähig im Gehirn, wie das vielleicht an anderen Tagen der Fall wäre. Das kann natürlich auch einem genauso an einem Wochenende oder sowas passieren. Ne? Also man hatte einfach schon einen langen Tag und dann ist man vielleicht einfach nicht mehr so aufmerksam. Dann ist man nicht mehr so aufnahmefähig. Außerdem kann es auch sein, dass sich zum Beispiel ein Abenteuer über eine extrem lange Zeit erstreckt und du Informationen am Anfang dieser Zeit bekommen hast und dem Spielleiter sind diese Informationen sehr im Gedächtnis geblieben, weil er das Abenteuer immer wieder liest, immer wieder diese Informationen hat, immer wieder weiß, dass das die Schlüsselinformationen sind. Aber ich als Spieler habe das eben vor 3 Monaten mal gehört. Ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben, aber es ist in der Zwischenzeit einfach so viel passiert. Ich kann ja nur gewissen Sachen eine Priorität irgendwie zuordnen und dann verliert sich einfach sehr, sehr viel. Und dann muss man als Spielleiter auch immer nochmal da reingehen und das immer nochmal sagen, das ist wichtig, ihr erinnert euch vielleicht nicht mehr, aber das ist wichtig, sonst klappt es nicht.
Es gibt wohl auch noch als kleinen Einwand Gruppen, für die ist das Rollenspielsystem mehr oder weniger nur ein Medium, wo die Zahlen draufstehen, über die sie ihre Proben abhandeln. Und eigentlich geht es tatsächlich mehr darum, die Spieler zu bespielen. Also, dass die Spieler die Rätsel bekommen und dass die Spieler wissen müssen, wie die Mechaniken im Dungeon funktionieren und weniger die Charaktere. Wenn man in so einer Gruppe spielt, verschiebt sich das natürlich ein bisschen. Wenn da die Informationen, die da an die Spieler herangetragen werden, nicht ausreichen, dann ist es, glaube ich, da sehr stark Gruppenkonsens, ob man sagt, ja gut, böse gesagt, ich habe als Meister habe euch jetzt ein Rätsel gestellt, das ihr nicht lösen konntet, ich habe jetzt gewonnen oder so, jetzt ganz drastisch formuliert.
Zu Aarons Punkt, mir gerade eingefallen, als Spielleiter muss man natürlich seine Spieler kennen. Man kann jetzt keiner Spielgruppe, die sich jetzt, wie Aaron sagt, total auf Zahlen auslegt, wo es wirklich darum geht, emotionslos zu spielen oder mit sehr wenig Emotion, ein völlig emotionales Rätsel oder jetzt völlig die Interaktion mit Gesprächen, wobei die Gruppe da völlig unerfahren ist, vorlegen. Das wird natürlich dann wahrscheinlich nach hinten losgehen, weil die Gruppe damit überfordert ist. Gleiches für die emotionale Gruppe, die darin Freude sieht, mit seinen Mitspielern emotionale Bindungen aufzubauen, lustige Interaktionen zu erleben, wenn man das plötzlich auch nicht mehr hat, weil es wegfällt. Das kann für solche Spieler dann auch schwierig werden.
Ich habe noch einen ganz anderen Punkt dazu. Und zwar das Pacing des Spiels ist natürlich auch immer so eine gewisse relevante Sache. Wenn man merkt, okay, es kommt jetzt Langeweile auf, die Spieler stecken irgendwie fest, dann kann es schon mal sein, dass es absolut Sinn macht, einen relativ offensichtlichen Hinweis als Spielleiter zu geben. Und dann geht's weiter und keiner ist frustriert. Wenn man merkt aber, okay, die Spieler sind jetzt gerade schon seit einer Stunde an diesem Rätsel, aber die sind so verbissen, dass sie das auf jeden Fall lösen wollen, dann gibt man denen keinen Hinweis, weil die wollen keinen Hinweis haben, die wollen das von sich aus lösen. Und das ist auch einfach sowas, wo man drauf achten muss.
Ja, nur das jetzt sagtest, dachte ich auch darüber nach, dass ich auch glaube, dass der Grad der Herausforderung auch eine Spielsystemfrage ist. Weil je nachdem, was für ein Spielsystem ich spiele, habe ich vielleicht auch eine andere Erwartung an die Herausforderungen, die mir gestellt werden. Ich musste auch die ganze Zeit jetzt an Brindlewood Bay denken. Da ist es ja zum Beispiel so, für alle, die das nicht kennen, ist eben auch ein PPTA. Man spielt im Zeichen von Mord ist ihr Hobby alte Damen, die in einem Buchclub, in einem Krimi-Buchclub zusammen sind, aber um die herum dann auch Morde passieren und die dann diese Morde aufdecken. So, vom Spielsystem ist es aber so, dass man Nachforschungen anstellt und hier und dort und überall Hinweise findet. Die hier Hinweise sind aber im Grunde uninterpretiert. Und man geht am Ende hin und sagt so, wir haben jetzt 15 Hinweise gefunden und aus 10 von diesen Hinweisen können wir uns jetzt einen Tathergang mit der ist es, das ist sein Motiv, das und das ist passiert, so und so hat er es gemacht, zusammenbauen. Und dann gibt es einen Würfelwurf, der modifiziert ist, je nachdem, wie viele Hinweise du verwursteln konntest. Und dann entscheidet dieser Würfelwurf darüber, ob das wirklich so gewesen ist oder nicht. Das heißt, im Grunde erschaffen ja die Spieler selber durch ihr Verwursteln der Hinweise die tatsächliche Realität. Das ist natürlich, ich sag jetzt mal, eine Herausforderung auf einer ganz, 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 ganz anderen Ebene, als andere Krimis das sind. Denn man muss ja mit dem Mindset daran gehen, ich versuche hier nicht, den vom Spielleiter festgelegten Mordfall zu lösen, sondern ich sammle Hinweise und denke mir dann den Mordfall aus, sozusagen. Ist dann eben anders einfach vom Herausforderungsgrad. Wir haben es ja auch einmal gespielt. War das was, was ihr immer noch als herausfordernd irgendwie empfunden habt? Oder wo ihr euch eben auch stark daran gestört habt, dass es eben quasi rückwärts ist, so ein bisschen?
Also ich fand, als wir es gespielt haben, dass die größte Herausforderung ja eigentlich eher dieses war, dass je nachdem, was wir getan haben, dann an die jeweiligen Orte überhaupt zu gelangen und dann da Hinweise zu finden. Da war es oft so, dass dann zum Beispiel, wir mussten in einen Wohnwagen rein und dann mussten wir erstmal die Person da rauslocken und dann noch in den Wohnwagen einbrechen. Dann war da die Herausforderung und dann war als Belohnung, waren dann da weitere Hinweise in dem Wohnwagen. Dadurch fand ich das auf jeden Fall schon, dass das mit genügend Herausforderungen bestückt war. Und ich da nicht nur ganz am Ende die Herausforderung gesehen habe, jetzt das möglichst irgendwie schlüssig mit all den Sachen, die man gefunden hat, da eine Geschichte draus zu bauen.
Ich für meinen Teil muss sagen, während des Spiels fand ich das sehr interessant und sehr lustig und fand da die Herausforderungen auch völlig okay, denen der Buchclub da begegnet ist. Für mich persönlich war oder ist allerdings tatsächlich die Auflösung nicht so hundertprozentig, dass ich gerne spiele. Also dieses, wir können uns jetzt irgendetwas ausdenken und das wird dann, wenn der Würfelwurf gelingt, sozusagen die Realität, finde ich weniger spannend, als wirklich den Krimi zu lösen. In dem Sinne von wegen, es gibt einen vordefinierten Ablauf, der passiert ist und wir können zu Teilen davon Hinweise finden und den irgendwo rekonstruieren. Und wenn wir das überzeugend genug machen, dann haben wir halt den Mordfall gelöst.
Ja, bei mir ist es schon eine Weile her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich hatte zu Beginn ein bisschen Probleme, mich ins Spiel einzufinden, weil ich mir optisch immer diese alten Ladies vorgestellt habe, die das ein oder andere Illegale gemacht haben. Und das hat schon für sehr lustige Szenen gesorgt. Also ich hatte da wirklich großes Kopfkino. Auf Dauer würde ich mich aber Aaron anschließen. Am Anfang fände ich es noch toll, selber den Mordfall zu konstruieren. Aber im Nachhinein, also wenn man das länger spielt, glaube ich, würde es mir mehr Befriedigung beschaffen, wenn ich wirklich einen Mordfall lösen kann, der festgelegt ist. Etwas, das nicht ich erfunden habe, weil das ist ja etwas, das noch nicht existiert und das wir uns selber zusammenbauen, was auch ganz nett ist und sicher lustige, gute Geschichten fördert. Aber irgendwie diese Belohnung am Ende, dass wir etwas gelöst haben, ist größer, wenn wir etwas lösen, das schon da gewesen ist.
Ich stimme euch da vollkommen zu. Ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass die, wie du sagtest, dass es ein befriedigenderes Gefühl ist, wenn man eine Wahrheit entdeckt hat und nicht eine Wahrheit gemacht hat. Aber ich glaube, das ist natürlich dann auch so eine Einstellungssache. Du darfst eben in dieses System nicht mit dem Gedanken reingehen, ich finde jetzt hier eine Wahrheit heraus, sondern cool, ich habe die Möglichkeit, eine Wahrheit zu erschaffen. Aber wie ihr auch sagt, das ist dann auch eher so ein One-Shot-Ding und dann spielt man wieder was anderes und nicht unbedingt Kampagnenmaterial, jetzt für unsere Gruppe. Ich würde aber mal sagen, Kapitän Raubein, du hast gehört, wir sind da sehr unentschlossen und, glaube ich, der Meinung, dass sich der Grad der Herausforderungen eben daran misst, was man für ein Spielsystem spielt, was gerade die Situation ist, wann man spielt und dass das so viele Facetten hat, dass man da keine pauschale Antwort zu geben kann. Und das doch sehr abhängig von den ganzen Rahmenbedingungen dann in dem Moment ist. Ich denke, das unterschreibt ja auch so.
Ja, ja.
Das ist da so, glaube ich, rausgekommen, ja.
Dann kommen wir nämlich zu unserer nächsten Kategorie, Kategorie Ratschlag. Und Waldbeere hat uns um einen Ratschlag gebeten. Waldbeere hat uns schon in Folge 6 zu den Ideen die Gerüchteküche geschickt, um das nochmal aufgegriffen zu haben. Vielen lieben Dank, Waldbeere, dass du dich jetzt auch mit einer Frage, mit einer Bitte um einen Ratschlag an uns wendest. Hallo ihr zwei. Ich habe ein ähnliches und doch ganz anderes Problem wie Soul in Folge 7. Bei Soul ging es darum, dass die Charaktere von Soul und einer Mitspielerin zusammengekommen sind, die Mitspielerin dann aber ihren Teil des Couples nicht mehr spielen wollte. Bei mir geht es auch um ein Pärchen, allerdings um ein Magier-Schüler-Magier-Lehrmeister-Duo. Das Problem ist auch nicht, dass einer von uns seinen Teil des Duos nicht mehr spielen möchte. Wenn ich so recht darüber nachdenke, ist die einzige Gemeinsamkeit zwischen Souls Problem und meinem, dass es um zwei Charaktere geht, die eine engere Bindung zueinander haben. Gut, dass ich das ausformuliert habe. Dann kommen wir jetzt mal zum Kern der Sache. Dafür aber erst ein paar Hintergrundinformationen. Ich spiele den Magier-Lehrmeister Valerius Flamm-Flemming. Bea spielt den Schüler Otto Was. Die beiden waren nicht als Schüler-Lehrer-Couple geplant. Mein Charakter existiert schon länger. Im Zuge eines Abenteuers hat Valerius Flamm-Flemming Otto Was kennengelernt und ihn als seinen Schüler aufgenommen. Otto Was war in dunkle Kreise geraten und Valerius hat ihn da rausgeholt und unterstützt, ein neues Zuhause gegeben und eine Familie geboten. Ein hohen Wert, den Valerius besitzt, ist, dass er gegen Beherrschungsmagie ist und das schon bevor er in Kontakt mit Otto Was gekommen ist. Bea hat ihren Charakter so gemacht, dass er Zauber hat, die mein Charakter besitzt und Zauber von der Akademie, wo Otto Was geschichtlich zuerst gewesen ist. Die erste Akademie war eine, die sich auf Beherrschungsmagie spezialisiert hat. Ich denke, ihr könnt erahnen, wo das Problem liegt. Beide Charaktere verstehen sich wirklich gut und mein Charakter will nur das Beste für seinen Schüler. Bea spielt Otto Was nun aber so, dass dieser in Gefahrensituationen immer als erstes auf seine Beherrschungsmagie zurückgreift, anstatt auf das magische Repertoire, das er durch seinen Lehrmeister, meinen Charakter, hat. Valerius hat seinen Schüler schon mehrfach darauf angesprochen, dass er diesen oder jenen Zauber nutzen solle, anstatt die Beherrschungsmagie und warum er, Valerius, gegen diese Form der Magie ist. Er war selbst einmal beherrscht worden und hat unter dieser Beherrschung Dinge tun müssen, die er nicht tun wollte. Für ihn macht es einen Unterschied, ob man jemanden physisch daran hindert, etwas zu tun, oder dessen Geist manipuliert und beherrscht, um ihn dazu zu zwingen, etwas tun zu müssen. Aber Otto Was schert das nicht und er macht genauso weiter. Jetzt bin ich in der totalen Zwickmühle. Zum einen macht es mir keinen Spaß, ständig diese Diskussion in-game führen zu müssen und diesen ewigen Konflikt zwischen den beiden zu haben. Zum anderen frage ich mich aber auch, ob es richtig ist, die Werte meines Charakters durchdrücken zu wollen und damit ja die Freiheit von Beas Rollenspiel zu begrenzen. Auf der anderen Seite ist mein Charakter nun einmal der Lehrmeister und hat dadurch, finde ich, innerspielig die Verantwortung für seinen Schüler. Hinzu kommt, dass sein Schüler immer wieder so Sachen macht, Geheimnisse hat etc., die vermuten lassen, dass er noch rege Kontakte zu diesen dunklen Kreisen hat. Darum finde ich, ist es ja noch mehr ein Grund für meinen Charakter, ihn zu beschränken und ihm Grenzen zu setzen. Ich meine, immerhin zieht Otto Was damit auch die Reputation meines Charakters in den Schmutz. Valerius Flamm-Flemming, der Magier, der seinen Schüler nicht unter Kontrolle hat und dessen Schüler vollkommen gegen die Werte seines Lehrmeisters handelt. Ganz ehrlich, eigentlich möchte ich einfach nicht mehr, dass Valerius der Lehrmeister von Otto Was ist. Aber mein Charakter würde Otto Was niemals fallen lassen, weil er nicht der Typ dafür ist, jemanden fallen zu lassen. Und selbst wenn er es tun würde, möchte ich eigentlich nicht, dass das meinem Charakter dann innerspielig nachhängt. Auch weil ich das Problem mehr in Beas Spielweise sehe als in meiner. Und ich dann nicht will, dass meinem Charakter das Scheitern und Aufgeben zugeschrieben wird. Was ein Gespräch über die Sache mit Bea angeht, habe ich ganz schwer die Vermutung, dass sie zickig reagieren wird und kein Verständnis haben wird. Sie ist eine sehr egozentrische Spielerin ohne Gespür für den Raum. Sie ist so jemand, der will, dass sich alle um ihre Charaktere innerspielig bemühen, die durch ihre Charaktere viel Konflikt reinbringt und zugleich die Augen verdreht, wenn es mal darum geht, dass sich um den Charakter eines anderen Spielers bemüht werden muss. Etwa, weil der gerade niedergeschlagen ist oder so. Habt ihr eine Idee, was ich machen kann?
Also für mich klingt die Geschichte, wenn ich sie so höre, erstmal nach einem Kommunikationsproblem auf außerspielischer Ebene. Und ich rede jetzt Dinge, das sind Sachen, die man natürlich als neutraler Beobachter von außen immer sehr leicht sagen kann, die dann aber schwer umzusetzen sind. Sorry dafür. Im Prinzip geht es doch darum, dass die zwei Spieler, die ihre Charaktere in eine Beziehung, sei es romantischer Natur oder sei es jetzt eben in so einem Lehrer-Schüler-Verhältnis, adlig zu Untergebenem, was auch immer, stellt, dass die Spieler sich auch klar sein müssen, was damit erreicht werden soll. Geht es darum, dass jetzt der Lehrmeister es schafft, den Schüler von seinem dunklen Pfad abzubringen? Geht es der Spielerin vom Schüler darum, dass er trotzdem noch irgendwie rebellisch ist und die Kontakte hat und da ja immer wieder zurückfällt in seine alten Schemata? Wenn beide Spieler sich da übereinkommen, was sie davon erwarten, sollte das alles klar sein. Wenn die eine Person sagt, ja, ich bin halt dieser rebellische Schüler und ich mache halt, was ich will, und der andere Spieler sagt, ja, aber ich möchte eigentlich, dass wir hier deinen Charakter irgendwie aus diesen dunklen Fängen irgendwie rausbekommen, dann sind das erstmal konträre Ziele. Und wenn keiner der Spieler sagt, okay, ich bin mit deiner Idee einverstanden oder man sich auf einen Kompromiss einigt, was die Idee ist, dann wird in meinen Augen diese Kombination einfach nicht funktionieren können. Weil irgendwie will ja jeder Spieler die Geschichte seines Charakters umsetzen. Und was ich nicht finde oder wo ich prinzipiell gegen bin, ist dem anderen unabgestimmt vorzuschreiben, wie sich jetzt der Charakter zu verhalten hat. Sei es, weil jetzt von Seiten des Lehrmeisters gesagt wird, ja, aber ich möchte, dass du den Charakter halt so spielst, dass er sich abwendet davon. Oder sei es halt auch von Seiten des Schülers, ja, aber ich möchte, dass du dich die ganze Zeit darum bemühst oder sowas. Das Reinsprechen in Charaktere finde ich problematisch. Und ja, Bottomline, ich finde, das ist was, was mit Kommunikation außerhalb des Spiels gelöst werden muss. Das kann schwierig sein. Ich habe das auch schon erlebt, dass da solche Gespräche nicht gut gelaufen sind. Aber letztlich sitzt man sonst da an seinen Samstagen oder wann ihr auch immer Rollenspiel macht. Und die Leute sind irgendwie unzufrieden miteinander, weil die eigenen Vorstellungen gar nicht bedient werden können, weil die andere Seite dieser Beziehung da nicht mitspielt.
Finde ich einen extrem guten Punkt, den du gebracht hast. Und ich denke mal, das ist genau das Kernproblem, was hier besteht. Und ich bin mir auch unsicher, Waldbeere, wenn du jetzt auf Bea zugehst und einfach eben nicht sagst, ich find's scheiße, wie du deinen Charakter spielst, so will ich das nicht. Klar, dann wird sie auf jeden Fall zickig reagieren. Aber wirklich, wenn du vielleicht hingehst und sagst, hör mal, lass uns bitte nochmal darüber sprechen, was du von dieser Beziehung erwartest und was ich von dieser Beziehung erwarte oder was das Ziel irgendwie sein soll. Weil, wie du jetzt gerade sagtest, es klingt nämlich sehr stark danach, dass Bea das Ziel hat, dass ihr Charakter da noch immer diese Kontakte hat, dass er noch irgendwie dieses Rebellische irgendwie mit drin ist vielleicht. Und du hast ja ganz offensichtlich das Ziel, Beas Charakter, Ottovas, zum Guten zu bekehren. Aber wenn natürlich das nicht das Ziel ist von Bea, dass Ottovas zum Guten bekehrt wird, dann funktioniert es eben nicht. Aber das, finde ich, ist auch eine Unterhaltung, die man eigentlich miteinander führen können sollte, ohne dass sie schlecht läuft. Weil man einfach sagt, okay, gut, dann haben wir das jetzt hier falsch verstanden. Du möchtest das, ich möchte das. Das macht mir eben einfach keinen Spaß. Und wenn nur die Auflösung ist, dass Bea sagt, ja, Ottovas ist jetzt noch ein bisschen rebellisch, aber ich möchte, dass er sich irgendwann verändert. Dann weißt du aber vielleicht auch selber als Spieler, es macht halt Sinn, weiter diese Diskussion zu führen. Und irgendwann wird sie das dann auch mal sein lassen.
Die andere Problematik ist dann natürlich, wenn es wirklich der Fall ist, dass die Vorstellungen einfach rigoros konträr bleiben und der eine sagt, ich habe aber nur Spaß daran, wenn ich dieser rebellische Charakter bin und eher in so eine leicht anrüchige, bösartige Richtung tendiere oder so mit schwarzer Magie und Leuten, Kontakten, die nicht so auf der Seite des Gesetzes sind, und der andere sagt, ja, aber ich bin jemand, der auf der Seite des Gesetzes stehen will und der eine gute Reputation hat und sich immer um Leute bemüht etc. Dann passt das nicht zusammen. Und das ist ja auch so eine Angst, die hier Waldbeere hat, nämlich, dass er das Spiel erlebte, dass man darüber ja dann auch sprechen muss, wenn man sagt, nee, so kann es nicht weitergehen, wir können dieses Couple nicht mehr spielen, weil beide wollen ja höchstwahrscheinlich ja doch dieses Spielerlebnis dieses Charakters haben. Und dann muss man dann natürlich auch das Gespräch darüber führen, wie will man damit umgehen. Tut man das dann retconnen und die beiden haben nie zusammen existiert? Oder findet man da irgendwie eine Bruchlösung, wie die Charaktere auseinandergehen, und ist damit zufrieden? Und für Bea wäre ja dann zum Beispiel auch so eine Frage, wenn sie dieses Schülermeister-Verhältnis immer spielen will und der Rebellische sein will, das funktioniert ja wirklich nur mit einem Partner zusammen. Da müsste sie ja dann jemanden, der genau bereit wäre, das spielen zu wollen, haben. Der sagt, ja, ich wäre bereit, den Lehrmeister zu spielen. Und hätte da auch kein Problem mit, wenn er dann eine schlechte Reputation kriegt, weil er seinen Schüler nicht unter Kontrolle hat.
Ja, ihr habt alle schon sehr gute Punkte angesprochen, die ich auch geäußert hätte. Darum gehe ich gleich mal schnell zu Bea über. Ja, also nach allem, was ich höre, ist Bea ja allgemein auch menschlich ein eher etwas schwieriger Charakter. Was ich jetzt so als Eindruck bekommen habe, ist sie eigentlich ziemlich egoistisch. Da sind Probleme schon ein bisschen vorprogrammiert, wenn man so ein Duo spielt. Also wenn sie schon die Augen verdreht, wenn es mal um andere Spieler geht und so, dann wird das schwierig. Ich würde an der Stelle auch das Gespräch suchen und nochmal sagen, was dich stört, Waldbeere. Und wenn deine Mitspielerin das absolut nicht einsieht, also wenn dieses Gespräch völlig nach hinten losgeht, weil sie es wirklich nicht verstehen will, weil sie verliert dann natürlich dadurch ihre Komfortzone, ihren Komfortspielmodus, dass man ihr hinterher rennt und dass man sich um sie bemüht und alles, ne? Dass du dann mit dem Meister das Gespräch suchst und sagst, mir gefällt der Aspekt Meister-Lehrer. Wenn du sagst, ich finde das toll, wenn ich einen Schüler habe und alles. Dass man dann rübergeht und sagt, na schön, dann kriegst du einen neuen Schüler und du gibst deiner Schülerin, die sich da so ja, schwierig verhält, Konsequenzen. Ich meine, in der Schule ist das ja auch so. Wenn Kinder nicht machen, was sie sollen, ja gut, über die Konsequenzen kann man sich jetzt in der Schule ein bisschen streiten. Aber in der Spielwelt kann man sagen, hör mal, ich höre von dir nichts Gutes, du machst nicht das, was ich sage. Ich bring dir nichts mehr bei, bis du dich geändert hast, bis du mir beweist, dass du mich respektierst und dass du meine Ansichten verstehst.
Findest du das denn aber in Ordnung? Weil immerhin sind ja beide Spieler. Das bedeutet ja dann, dass der eine Spieler sagt, ich entscheide darüber, wie du den Charakter zu spielen hast. Und wenn er das nicht so macht, wie ich es will, nutze ich quasi meine höher stehende Position aus, um deinen Charakter dann zu maßregeln. Findest du das in Ordnung?
Da kommt es vielleicht auf die Art und Weise an, wie es passiert. Jetzt in der Konstellation habe ich das Gefühl, das ist zum Scheitern verurteilt. Weil der eine will das Gute, der andere will, so wie ich das jetzt so ein bisschen rauslese, eher ein bisschen das Schlechte oder das Illegale, sagen wir so. Und weil keine der beiden Spieler sich auf den anderen richtig einlassen kann, wird sich das unendlich in den Kreis drehen. Also entweder macht man hier den Bruch und sagt, es funktioniert nicht, man hat es probiert, es geht nicht. Weil ich finde schon, dass man vielleicht manchmal, gerade wenn man ein Schüler ist, sich am Anfang bemühen sollte, die Ansichten des Meisters zu verstehen. Ob man sie dann aber auch umsetzt und für sich adaptieren kann. Weil unter Umständen kann man ja auch als Schüler sagen, hör mal, es passt für mich nicht. Ich habe es probiert, ich fand es am Anfang sehr interessant, aber ich bin nicht dieser Gutmensch. Ich renne nicht jedem leidenden Menschen hinterher. Ich bin nicht der Typ dafür. Mir sind doch die leidenden Menschen egal. Dann ist es so. Aber dann hat man wenigstens mal Klarheit.
Vielleicht zu der Frage, die du gerade gestellt hast, Conny. Zwei Aspekte, die beide darauf hinauslaufen. Was wird eigentlich erwartet, wie sehr die Umwelt auf das eigene Handeln reagiert? Wir nehmen jetzt mal das Setting jetzt gerade als gegeben hin. Es gibt das geschilderte Lehrer-Schüler-Duo. Lehrer möchte Hü, Schüler möchte Hot. Die Frage wäre jetzt erstmal, sagen wir mal, der Lehrmeister oder der Schüler wäre ein NSC. Was würde man erwarten, was der NSC tut, realistischerweise in dieser Welt? Oder sagt man, nein, der darf sich halt nicht realistisch verhalten im Rahmen dieser Welt, was dann ja schon irgendwie ein Realitätsbruch wäre? Und warum sollte jetzt, wo die andere Partei Spielercharakter ist, warum sollte das jetzt groß anders sein? Darüber sollte man sich, glaube ich, mal klar werden.
Ich habe aber jetzt deinen Punkt überhaupt nicht verstanden. Kannst du das irgendwie mit einem Beispiel nochmal klarer sagen?
Ja, also es existiert jetzt dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Der Lehrmeister ist verantwortlich für den Schüler. Mhm. Ja, es macht innerweltlich total Sinn, dass der Meister dann seine Autorität, seine Stellung bei der Magierakademie oder weiß ich nicht was alles, geltend macht, um seinen Schüler in Spur zu bringen. Mhm. Auf In-Game-Ebene, finde ich, ist das ein realistisches Verhalten. Out of game, weswegen ich ja angefangen hatte mit Kommunikation ist wichtig, ist das ein Eingriff in einen anderen Charakter, was ich persönlich nicht mag. Und deswegen muss man halt darüber diskutieren, was wirklich die Absicht ist. Ich glaube ganz fest daran, dieses Problem ist nicht innerspielisch lösbar.
Ja, absolut.
Die andere Sache ist, sagen wir mal, es würde jetzt Anführungszeichen außerspielisch gelöst werden und vielleicht, also wir haben jetzt natürlich nur die Perspektive von Waldbeere, aber ich nehme die jetzt mal als gegeben dahin. Die Spielerin Bea lässt Otto was dann, nachdem dieses Verhältnis aufgekündigt wurde und vielleicht geredconnt wurde, dass das nie passiert ist, lässt die den Charakter von Waldbeere irgendwie im schlechten Licht dastehen, weil offenbar hat er ja nicht geschafft, da irgendwie seinen Schüler unter Kontrolle zu bringen oder so. Oder redet irgendwie den Charakter schlecht. Also das könnte ja durchaus passieren. Ich glaube, in dem Fall muss man da mit dem Meister und mit den anderen Spielern im schlimmsten Fall sagen, wir ignorieren das einfach und tun so, als wenn das nicht passiert wäre.
Ja, ich glaube auch, Waldbeere, du musst dir mal Gedanken dazu machen, was Steffi jetzt auch schon erwähnte, dass Bea ja auch als Mensch vielleicht einfach schwierig ist und wie das da aussieht, wie gerne du überhaupt mit ihr Rollenspiel machst oder ob du sagst, ja, eigentlich schon, nur ich will keine so enge Bindung mit einem Charakter zu ihr haben, weil das doch ein großes Problem ist. Was ich aber auch nochmal als Frage an euch in den Raum stellen möchte, was ich mir nämlich auch überlege, die Sache ist ja die, wenn man so ein Du macht, was jetzt kein Liebespärchen ist, weil ich finde, ein Liebespärchen ist ja in der Hierarchie auf der gleichen Ebene oder sollte es zumindest sein. Aber so ein Verhältnis von Schüler-Meister, sei es jetzt Magier oder nicht Magier oder adliger Knappe oder adliger Diener oder so. Also wenn man ein Couple macht, wo eine Hierarchie drin ist, muss ich dann nicht auch das mir vorher überlegen, als der, der hierarchisch untergeordnet ist, dass ich mich natürlich dadurch in eine Position bringe, in der ich einen Höherstehenden habe und es Konsequenzen geben kann, wenn ich nicht so handle, wie der das möchte, weil er eben nun mal über mir steht und dass ich dann auch damit leben muss, dass in mein Spiel eingegriffen wird, auch irgendwo, denn immerhin hätte ich ja auch sagen können, ich möchte nicht so eine Bindung haben, in der eine Hierarchie herrscht.
Ich fange da vielleicht an einer ganz anderen Stelle an, als die, die du gerade genannt hast, nämlich bei dem, der hierarchisch höher steht. Da wäre die Frage, ob man ganz bewusst sagt, dass man der untergeordneten Person gewisse Freiheiten einräumt, damit eben der Spieler auch Spaß hat und seinen Charakter einbringen kann. In gewissem Maße natürlich irgendwo, weil nach außen hin muss man natürlich trotzdem die Hierarchie darstellen und wahren. Aber dass man Input vom Untergebenen einholt und annimmt und sowas. Und ich gehe davon aus, dass viel Input natürlich auch gut sein wird, weil alle Spieler am selben Strang ziehen. Dann kann man das ruhig auch schon beim Aufbau dieses Verhältnisses dann schon mal anbringen. Als derjenige, der in der Hierarchie unten steht sozusagen, ja, muss man sich bewusst sein, dass es schon mal passieren kann, dass die übergeordnete Person vielleicht mal im, sagen wir mal, adliger Diener, dass die Person dann in einem adligen Treff dann schon mal sagt, ja, ihr Diener sei jetzt ruhig, die Adligen unterhalten sich jetzt hier gerade. Ist nicht unbedingt eine schöne Situation, aber muss man sich im Klaren sein, dass das schon passieren kann. Und ja, das kauft man sich auch ein, in meinen Augen, wenn man so eine Beziehung abstimmt.
Vor allen Dingen jetzt in so einer Situation zum Beispiel, irgendwas muss erreicht werden, irgendwas muss getan werden. So, der Schüler hat eine Idee dazu, der Meister hat eine Idee dazu. Oder der hierarchisch Hochstehende hat eine Idee dazu, wie man das angeht und der darunter Stehende hat, was, wie man das angeht. Und im Grunde sind irgendwie beide Meinungen gleich gut. Aber dann würde natürlich oft wahrscheinlich der hierarchisch höher stehen und sagen, nee, wir machen meine Idee, weil ich bin hier der Ritter und du bist nur der Knappe und meine Idee und ich habe hier das Sagen, wir machen das. Weißt du, das ist, glaube ich, auch sowas, was man sich dann vorher bewusst machen muss, dass im Zweifelsfall, wenn zwei gleich gute Ideen nebeneinander stehen, ich mit demjenigen, der hierarchisch tiefer steht, die Wahrscheinlichkeit immer extrem hoch ist, dass es nicht meine Idee ist, die dann genommen wird, weil der, der höher steht, immer sagen wird, ich stehe höher, ich entscheide, wir machen das so.
Ja, ich antworte mal direkt darauf, weil ich das als direkte Rückfrage oder Kommentar zu dem verstehe, was ich gesagt habe. Ich sehe, was du meinst. Ich würde es, glaube ich, in dem Fall auch ein bisschen so sehen, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis auch mindestens, wenn es sowas ist wie Lehrmeister, Schüler, Ritter, Knappe, dass es halt auch so ist, dass der Schüler vom Meister lernen will. Und wenn der Meister eine Begründung dafür hat, dass er so handelt, wie er das jetzt vorschlägt, wenn beide Optionen eigentlich gleich sind, so von wegen, ja, ich entscheide das aber jetzt, weil für uns als Ritter ist der Schutz der Schwachen immer das oberste Gebot und deswegen ist das, was wir machen sollen. Und der Schüler kann daran lernen, okay, das ist jetzt immer der Weg, der von meinem Meister vorgegeben wird. Das ist vielleicht eine Qualität, die ich anerkenne. Vielleicht lebe ich die nicht, wenn ich irgendwann mal durch bin mit den Lehrjahren, aber das ist jetzt das, wie der Lehrmeister das vorgibt. Dann ist ja vielleicht die nächste Entscheidung oder die nächste Situation, dass der Schüler dann auch einen Vorschlag mehr in die Richtung bringt. Ja, es ist dann zwar irgendwo ein Eingriff, aber in diesem Verhältnis Lehrmeister-Schüler geht es auch darum, dass der Schüler was lernt vom Lehrmeister. Auch manchmal, dass der Lehrmeister was vom Schüler lernt, das kann ja auch passieren, aber das ist was, wo ich denke, dass man sich das damit einkauft.
Ich breche das Ganze jetzt mal ein bisschen auf, weil die Sache ist ja einfach so die, jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von seinem Charakter am Spieltisch. Und es muss jetzt noch nicht mal so sein, dass du sagst, ich habe jetzt ein Couple, das in direkter Verbundenheit miteinander steht, sondern es kann auch einfach sein, einer spielt einen Magier, einer spielt einen Zwergen, einer spielt eine Hexe und der letzte spielt einen Ritter. Dann ist der Ritter einfach, dadurch, dass er ein Ritter ist, hat er einen gewissen sozialen Stand. Und dann erwartet natürlich dieser Spieler auch, dass die anderen auf diesen sozialen Stand eingehen in gewisser Weise und ihm auch ein bisschen ehrenvoll behandeln. Und wenn die anderen Spieler aber sagen, das ist aber nicht das, wo ich zu Lust habe, das zu spielen, und alle anderen Spieler die ganze Zeit den wie den letzten Dreck behandeln und du hast uns gar nichts zu sagen und sonst irgendwas. Und der Adlige sagt, boah, ihr seid alle so kacke, ihr benimmt euch super ätzend zu mir. Wir kommen jetzt in Stadt XY und jetzt beschwer ich mich da über euch. Dann ist es von der Spielwelt eigentlich so, dass den anderen Charakteren dann Probleme drohen. Das Problem steht natürlich wo ganz anders. Das Problem steht bei dem, was möchte jeder eigentlich spielen? Und von dem her ist es immer wichtig, dass die Konzepte, die hinter den Charakteren stehen, dass die nicht nur bei einem selbst klar sind, sondern in der ganzen Spielgruppe klar sind. Und wenn man gemeinschaftlich spielen will und nicht konträr zueinander, dass man dann sich eher unterstützend spielt und dann gemeinsamen Konsens hat, wie man diese Sache angeht. Dann ist es einfach so, wenn du sagst, der überwiegende Teil hat keine Lust, sich an Regeln zu halten und möchte einfach nur Gruppe spielen, die anarchisch ist und ein bisschen chaotisch oder so, dass man dann sagt, das ist jetzt gerade so der Fall. Wäre das für dich okay, auch einen Charakter in der Richtung zu spielen? Weil das passt dann einfach in die Gruppe und dann haben wir halt alle kein Problem damit.
Ja, das ist aber ja quasi genau der erste Punkt, den Auron gebracht hat, was jetzt die Situation mit Waldbärer angeht, dass es im Grunde einfach nur ein Kommunikationsproblem ist, was jeder sich erwünscht. Und du meinst jetzt einfach nur, dass das nicht nur in Beziehungen, in Couples, in Duos der Fall sein kann, sondern generell einfach in der Gruppe.
Generell immer, ja.
Der Fall sein kann. Weißt du, was ich super witzig fand an deiner Aufzählung? Du sagtest, der eine ist der Magier, der eine ist ein Zwerg. Der nächste ist eine Hexe und dann ist auch noch der Ritter dabei. Und da dachte ich so, okay, klar, okay, der Zwerg ist schon so eine Profession, das ist sein Job. Er ist der Zwerg.
Ja, in manchen Rollenspielen ist das ja tatsächlich so.
Fand ich trotzdem irgendwie super witzig. Was ich mir aber bei dir auch noch denke, Waldbeere, ich finde es auch irgendwie ein bisschen bezeichnend. Da ist dieser Schüler, der auf einer Beherrschungsakademie war. Und dann ist dann dieser Lehrmeister, den du spielst, von dem ja vorher schon klar war, dass er etwas gegen Beherrschungsmagie hat. Also da ist ja schon direkt so ein Konflikt drin mit, ich bin ein Schüler von der Beherrschungsakademie und da ist der Lehrmeister, der Beherrschungsmagie nicht mag. Und dann geht halt auch die Spielerin von dem Schüler hin und sagt immer, ja, ich habe jetzt das Zauberrepertoire von beiden Akademien quasi irgendwie. Und in Gefahrensituationen benutze ich immer die Zauber, die ich als erstes auf dieser anderen Akademie, auf der Beherrschungsakademie gelernt habe. Und eigentlich weiß ich aber ja auch, dass der Lehrmeister das überhaupt nicht mag. Und dass der immer sagt, bitte keine Beherrschungszauber benutzen. Benutze ich einen Beherrschungszauber, benutze den und den Zauber. Also da denke ich mir halt auch so, wie kann ich dem zustimmen, der Schüler von einem Charakter zu sein, von dem ich weiß, dass der Charakter Werte hat, aber die ich mit meinem Charakter überhaupt auf gar keinen Fall auch haben möchte, sondern ich da ganz konträr gehende Werte habe. Muss ich dann nicht eigentlich sagen, nee, das macht keinen Sinn, wenn ich dein Schüler werde, weil ich will ja deine Werte gar nicht annehmen? Wisst ihr, was ich meine?
Ich denke, das ist eigentlich eher der Grund, warum der Charakter genauso konzipiert ist, weil der Gedanke ja, denke ich mal, von Bea dahinter steckt, zu sagen, ich mache mir jemanden, der voll in den Konflikt da mit dem anderen geht, weil ich will...
Moment, die schreiben, dass die nicht als Couple gedacht gewesen sind, okay, sondern unabhängig voneinander entstanden sind, Der Magier-Lehrmeister ist der ältere Charakter im Sinne von, der existiert länger. Und dann hat die Bea sich diesen anderen Charakter gemacht und dann sind die im Zuge eines Abenteuers, hat es sich dann ergeben, dass die diese Beziehung eingeben. So beschreibt Waldbeere das in dem Text.
Ja, aber trotz alledem gehe ich davon aus, dass Bea, von dem, wie sich das anhört, das so spielen will, weil sie den Konflikt spielen will. Und da dieser Konflikt von vornherein so extrem konträr gegeben ist, ist das dann für sie ideal, dann zu sagen, okay, du hast mich jetzt als Klotz am Bein, damit wir immer wieder diese Reiberei aneinander haben können. Weil das ist, was mir Spaß macht.
Seht ihr das auch so, ihr anderen?
Ich kann mir das durchaus vorstellen, wobei da für mich jetzt die Frage wäre, geht's um den Konflikt des Konfliktes wegen oder soll der Konflikt auch irgendwie irgendwann aufgelöst werden? Und letztlich wäre genau das eben die Absprache, was wir halt schon mal gesagt haben, ob das eben diese Reise ist vom rebellischen Charakter zu demjenigen, der bekehrt wird, oder ob das wirklich einfach nur ist, ich bin jemand, der passt nicht zum Meister oder der Meister passt nicht zum Schüler. Wir reisen jetzt trotzdem zusammen, weil uns das an einem Abend als gute Idee vorkam. Und jetzt hängen wir da halt drin oder mindestens eine Partei hängt ja offenbar dann da drin, du Waldbeere, und hast da Probleme mit den Konsequenzen. Eine kleine Sache vielleicht noch, potenziell leicht zugunsten von Bea. Es kann natürlich sein, dass einfach von den Spielwerten her sie das eine Zauberrepertoire hoch hat und das andere halt nicht so hoch, sodass sie halt mit den Nichtbeherrschungszaubern nichts in der Spielwelt bewirken kann. Dann würde ich verstehen, dass sie dann natürlich auf die effektiven Zauber zurückgreift, was dann auf innerspielischer Nicht-Spielwertebene natürlich zu Konflikten führt. Und wo man vielleicht dann mit dem Meister mal drüber sprechen könnte, ob die Werte dahingehend angepasst werden. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, weiß ich natürlich nicht.
Ja, das wissen wir jetzt auch tatsächlich nicht, wie genau das da gehandhabt wird. Ich denke mir halt nur wirklich, ich hätte da gar keine Lust drauf, auch wie Waldbeere, immer wieder diesen Konflikt. Und dann bist du der Lehrmeister und es geht gegen deine Prinzipien. Und dann fühlst du dich als Spieler auch wieder irgendwie gedrängt, wenn du deinen Charakter realistisch darstellen willst, dass du wieder sagst, ich habe dir doch gesagt, mach das nicht. Und dann, ja, und dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Also da denke ich mir auch, kann es wirklich Menschen geben, die auf der anderen Seite sitzen und die nicht merken, dass das dem Gegenüber einfach keinen Spaß macht? Weil ich meine, Konflikte, interessant, aber wenn man immer nur auf dem gleichen Konflikt rumreitet und es immer wieder sich an der gleichen Sache reibt und da keine Veränderung kommt und der eine einfach stur dabei bleibt zu sagen, und ich benutze die Beherrschungszauber trotzdem immer weiter, und der andere bleibt stur dabei und sagt, und ich sage trotzdem dann immer jedes Mal, dass du das nicht machen sollst, ist auch nicht unbedingt das, was ich mir unter einem spannenden Konflikt vorstelle, sondern einfach nur ein anstrengender Konflikt.
Letzten Endes bleibt es einfach, dass das Fazit von dem allen ist, dass es ein Abspracheproblem ist, dass das außerspielisch gelöst werden muss und nicht in der Spielwelt selber, und man da halt nochmal ganz klar gegenseitig formulieren muss, was sind meine Ziele eigentlich mit meinem Charakterkonzept und was möchte ich eigentlich bespielen, und macht das dann überhaupt mit den zwei Konzepten dann noch Sinn, kommen die noch miteinander überein?
Mir ist ja gerade doch noch ein Punkt eingefallen, den wir vielleicht ganz kurz noch beleuchten können. Weil Waldbeere, du sagst ja auch, im Grunde ist ja für dich die Antwort klar. Eigentlich möchtest du nicht mehr, dass die ein Duo sind, weil du keine Hoffnung darin siehst, dass man auf eine Gemeinsamkeit da irgendwie kommen könnte, wie irgendwie jeder seine Ziele erreichen kann. Und das hatten wir ja auch so ein bisschen das Gefühl. So, was passiert aber jetzt, wenn Waldbeere sagt, ich möchte, dass wir nie ein Duo gewesen sind, und Bea sagt, finde ich blöd, ich finde es besser, wenn die jetzt auseinanderbrechen. Was macht man dann? Wenn wir also quasi dann auch wieder bei einer Lösung des Ganzen irgendwie wieder an einem Punkt sind, wo dann wieder unterschiedliche Meinungen dastehen gegeneinander und irgendwie ja beides seine Berechtigung hat auch. Ja, der eine hat ja irgendwo das Anrecht, vielleicht zu sagen, das passt mir überhaupt nicht und ich möchte nicht, dass das meinem Charakter nachhängt. Ich möchte nicht, dass das so ist. Und der andere sagt, ja, aber ich möchte auch nicht, dass das nie passiert ist und keine echte Erfahrung von meinem Charakter irgendwie auch war.
Dann könnte man sagen, okay, Kompromiss ist so eine Art Parallelwelt. Der eine hat nie einen Schüler gehabt und der andere hat einen Lehrmeister gehabt, der genauso ist wie der andere Charakter. Der kriegt dann aber einfach einen anderen Namen oder so. Dann hat der eine quasi das Erlebnis nicht gehabt und der andere hat das Erlebnis gehabt, aber es ist nicht dieser Charakter gewesen und dem wird das dann nicht angelastet als Hintergrund.
Okay, das ist eine gute Lösung für das Ganze. denke ich auch. Also Waldbeere, überleg es dir und das ist vielleicht auch noch etwas, was du dann vorschlagen kannst, wenn ihr auch unterschiedliche Meinungen dazu habt, wie man jetzt diesen Konflikt auflösen kann. Ich meine, wenn ihr das dann immer noch nicht gefällt und sie sagt, naja, ich möchte aber doch lieber, dass das dein Charakter ist. Naja, du hast halt auch ein Anrecht zu sagen, aber ich möchte das nicht. Es ist einfach dann schwierig. Und vielleicht versuchst du dann einfach zukünftig keine Couples und Duos mehr mit Bea zu haben, damit du da nicht nochmal in so eine Situation kommst. Aber ich würde sagen, die Zeit schreitet mit schnellen Schritten voran und wir kommen noch zu unserer letzten Kategorie.
Die Kategorie Idee. Und diese Einsendung ist von Viola Fee, die, denke ich mal, unseren Zuhörern inzwischen auch ein Name ist, weil sie schon zweimal aufgefallen ist. Einmal durch den gereimten Fluch in Folge 2 und einmal durch das Schwert Niasur in Folge 3. Vorsicht, junger Krieger, sei achtsam, mit wem du dich misst und wen du niederstreckst. Dort draußen wandelt Verrat. Was? Du kennst die verfluchte Klinge Verrat nicht? Steck deine Waffe wieder weg und trink ein Bier mit mir. Dann erzähle ich dir von dem Schwert, das du nur durch deinen eigenen Tod wieder los wirst. Ich weiß nicht, wer damit begonnen hat, aber vor Jahrhunderten ist irgendein Baron auf die Idee gekommen, seinem Grafen in den Rücken zu fallen. Und das wortwörtlich. Hat sein Schwert gezogen und es seinem Lehnsherrn von hinten durch die Brust getrieben. Gab wohl einen ziemlichen Aufschrei und eine ordentliche Sauerei. Hat ihm aber trotzdem die geplante Beförderung eingebracht. Heißt es zumindest. Das war auch nicht der einzige Mord, der mit dem Schwert verübt wurde. Genau genommen war es der Auftakt für eine richtige Mordserie an Baronen, Grafen und Herzögen. Dann und wann soll es zwischendurch auch mal einen Liebhaber in Flagranti erwischt haben. Hey, ich erzähle nur, was ich gehört habe. Jedenfalls, das ewige Morden hat Spuren auf der Klinge hinterlassen. Ich sage dir, wenn ein Gegenstand immer und immer wieder Zentrum von solch sinnloser Gewalt ist, dann ist das nicht gut. Die Geister der Ermordeten bleiben bei der Waffe. Oder die Klinge wird für andere Mächte geöffnet, die Einzug halten. Frag mich nicht, ich bin nur ein alter Reisender und kein Akademikus. Musst du mit denen ausdiskutieren in ihren Elfenbeintürmen, wie sowas kommt. Ich weiß nur, was ich gehört habe und was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Da draußen in der Welt gibt es einen Haufen gruseliges Zeug. Und zwischen dem und dir sollte so viel Distanz liegen, wie nur irgendwie möglich. Glaub es mir, ist ein gut gemeinter Rat. Ja, gern geschehen. Wo war ich? Ah ja, Verrat, genau. Verrat, so wurde die Klinge genannt, noch ehe der Fluch sich vollkommen in ihr entwickelte. Verrat, weil das Einzige war, was das Schwert kannte, zu welchem Zweck es gedient hatte. Der Mord an Prinz Girano von Tarezien war der letzte Streich, in dem Moment, in welchem der Graf Servino von Baralia die Klinge aus dem zuckenden Leib des Prinzen zog, färbte sich der Stahl blutrot. Der Griff erhitzte sich und brannte sich in die Hand des Grafen ein. Doch er war nicht in der Lage, die Klinge loszulassen. Der Fluch hatte sich vervollkommnet. Von dem Moment an erschien Verrat in der Hand desjenigen, an den es gebunden war, jedes Mal dann, wenn dieser in eine gewaltsame Auseinandersetzung verwickelt wurde. Ja, genau, du bist bei einer Kneipenschlägerei dabei und willst zuhauen und auf einmal hast du Verrat in der Hand und schlitzt den trunkenen Toni auf. Ist passiert, genau so. Nee, das hilft auch nicht, wenn du eine andere Waffe in der Hand hast. Sobald du die schwingst, verschwindet sie und Verrat ist da, dürstend bereit zum Morden. Die einzige Möglichkeit, die Waffe wieder loszuwerden, ist, deinen letzten Kampf zu verlieren. Denn dann gehen Fluch und Verrat auf deinen Mörder über. Nicht unbedingt das, was du willst, nehme ich an. Kann ich auch nur von abraten. Sterben so endgültig. Keine Ahnung, was passiert, wenn der Träger an Altersschwäche stirbt. Ist bisher nicht passiert. Ich kann dir nur eins sagen. Schau genau, mit wem du dich anlegst. Wenn du auf einen Krieger mit einer roten Klinge triffst, nimm die Beine in die Hand und lauf. Ein Sieg gegen den ist kein Sieg. Prost.
Vielen lieben Dank, Viola Fee, für diesen wunderschönen Text. Ich finde es auch immer spannend, wie wir die Ideen von euch eingereicht bekommen, in welchen Formen. Das war jetzt wirklich ein sehr interessanter innerspielweltlicher Text, den man wirklich da auch ganz gut einbinden kann. Was sagt ihr?
Also ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Ich konnte dem Kontext sehr gut folgen, auch dem Gesprächspartner, den man gar nicht gehört hat. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, was er sagte. Und an der Stelle will ich nur sagen, Viola ist die Übersetzung für Veilchen, was natürlich super passt zu ihrem Namen, weil das auch so eine Feenblume ist. Also das ist nicht einfach nur ein zufälliger Name, der passt also schon sehr gut.
Steffi ist Gärtnerin und Floristin, deshalb sind Blumen ihre große Leidenschaft. Wie findest du das Artefakt, was sie da beschreibt? Oder diesen Fluch, diese Fluchwaffe, die sie da beschreibt? Du hast jetzt sehr viel zu der Form gesagt, wie sie uns diese Waffe präsentiert hat, wo ich auch finde, dass man wirklich auch, trotzdem es so eine einseitige Unterhaltung ist, wo, wie du ja sagtest, man sich den Gegenpart dazu reimen kann, man ja dennoch alle wichtigen Informationen geliefert bekommt. Aber wie findest du das Artefakt selber, das Fluch-Artefakt?
Das finde ich sehr cool ausgedacht, weil man damit überhaupt nicht rechnet, wenn man in einem Kampf ist. Man macht sich ja keine Gedanken damit, was das mit einem machen kann. Ich finde auch die Idee dahinter sehr spannend, dass ein Gegenstand negativ aufgeladen wird, weil es immer wieder für die falsche Sache gebraucht wird oder wenn es für sonst irgendwas missbraucht wurde und deswegen jetzt ein schlechtes Omen verbreitet. Von daher finde ich die Klinge eigentlich sehr spannend, vor allem wenn man zufällig auf sie stößt und man überlegen muss, wie wird man die wieder los, ohne dass man sein Leben verliert. Das kann natürlich auch ein sehr spannendes Abenteuer werden. Vielleicht muss man die Klinge dann läutern, indem dass man nur Gutes macht oder sowas.
Ist eine sehr gute Idee dazu. Hättest du Lust darauf, dass einer deiner Charaktere so eine Waffe hat?
Ja.
Also der Fluch den trifft?
Ja, schon. Das mag jetzt seltsam klingen, aber es ist ein Konflikt und man ist immer mit der Gefahr im Hinterkopf. Man muss aufpassen, was man tut.
In welchem System?
Ich glaube, ich könnte es mir sehr gut in DSA und in Monster of the Week vorstellen. Mhm.
Was ist mit euch? Was sagt ihr dazu?
Ich fand die Geschichte auch gut erzählt und sehr kreativ. Mein Kopf ist da gleich hingesprungen, wo ihr gerade zum Ende drüber geredet habt. Was würde das vielleicht für ein Abenteuer sein? Geht es dann darum, den Fluch der Klinge zu brechen, weil man irgendwie davon gehört hat? Geht es darum, dass man mit oder gegen die Person, die die Klinge hat, agiert? Ist das vielleicht sogar nur ein Auftakt zu einem anderen Abenteuer, weil man die Gefahr abgewandt hat und den Bösen besiegt hat? Aber wie sich hier letztlich herausgestellt hat, dass nicht der endgültige Sieg ist, sondern man jetzt selbst die Klinge irgendwie am Hintern hat. Das sind alles vielfältige Ideen, die man daraus ableiten könnte. Rein aus Neugierde würde mich interessieren, war das einfach eine eigene kreative Idee oder hat die Viola-Fee da noch ein Schema, eine Methodik benutzt, um sich da eines von vielen Artefakten, die sie sich vielleicht ausgedacht hat, auszudenken? Ich weiß, ich hatte mal bei Kickstarter oder so was Ähnlichem, was gebackt, wo man im Prinzip so einen Artefakt-Leitfaden hatte, so von wegen, was war der Sinn, wer hat es geschmiedet, wie lange lag das dann jetzt vielleicht unbeaufsichtigt irgendwo, hat sich dann daraus was für das Artefakt ergeben, hat sich dann eine Seele drin entwickelt, solche Sachen. Das ist sehr spannend und das könnte ich mir sehr gut auch als Ergebnis von sowas vorstellen.
Ja, gute Frage. Da muss die liebe Viola-Fee uns bitte dann nochmal eine Rückmeldung geben, wie du an deine Ideen kommst. Ist vielleicht auch eine gute Sache für Tipps für unsere Zuhörer, Viola. Also vielleicht beim nächsten Mal kannst du uns da was schicken zu.
Einfach mal ganz aus dem Nähkästchen plaudern. Das Interessante daran ist wirklich wieder diese Vielfältigkeit, wie man jetzt diesen Text dann im Weiteren für sein Rollenspiel benutzen kann. Man kann wirklich hingehen und lässt dieses Schwert auftauchen in seiner Welt. Man könnte aber genauso gut auch hingehen und sagen, man hört vor diesem Hintergrund, weil man jetzt einfach nur in der Welt mehr einführen will, dass es Waffen gibt, die eine Besonderheit dadurch haben, wie mit ihnen umgegangen ist. Und dann stößt man jetzt nicht auf dieses Schwert, sondern auf eine andere Waffe, die einen ebenso bewegten Hintergrund hat und Eigenschaften mit sich bringt, die dadurch entstanden sind und eben so eine Art Fluch mit sich bringt.
Ich habe noch einen anderen Punkt und zwar, ich habe das Gefühl, dass dieser Fluch oder diese Fluchwaffe, wie ich sie ja eben auch schon genannt habe, schon etwas ist, was einen Charakter auf einmal extrem prägen kann, wenn der Fluch auf ihm liegt. Dass das auf einmal sehr bestimmend für sein Leben wird. Dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht auch eine gute Idee ist für Spieler, die sich vielleicht nicht so viel trauen, aus sich herauszukommen oder vielleicht nicht so viele Ideen haben, wie sie ihren Charakter irgendwie noch ein bisschen interessanter gestalten können, die das aber vielleicht gerne hätten. Dass man als Spielleiter dann so etwas nutzt, um dem Charakter mehr zu geben, der vielleicht ansonsten relativ flach einfach ist, weil der Spieler noch nicht die Erfahrung hat oder das einfach noch nicht kann oder nie gute Ideen hat, aber das gut finden würde, wenn er seinen Charakter nicht so flach hat. Also es geht wohl um Spieler, die das gerne hätten und nicht um die, die eigentlich lieber flache Charaktere spielen möchten.
Vielleicht nicht nur unter dem Aspekt der Charaktertiefe. Es kann ja auch sein, dass sich da ein tiefer Charakter ausgedacht wurde, aber vielleicht der Spieler, die Spielerin noch nicht so weit aus sich herausgekommen ist, die Screentime für sich zu beanspruchen und zu nutzen, sage ich mal. Da ist natürlich jetzt speziell sowas oder sowas Ähnliches ganz gut, wenn der Charakter jetzt wirklich permanent in einer irgendwie konkreten Gefahr ist und alles, was der Charakter tut, auch unter dem Aspekt beleuchtet, wie komme ich jetzt aus dieser Sache raus? Muss ich jetzt drücken, meine Gefährten, dass wir hier und dahin gehen, weil ich da vermute, dass mir da geholfen werden kann, deswegen etc. eben, dass das nochmal ein Anreizauftakt ist, sozusagen irgendwo auch eine vorgehaltene Pistole, zu sagen, ja, hier, dann mach mal, los geht's.
Ich finde aber auch immer noch, dass es ein sehr sanfter Fluch ist. Ich meine, okay, ist jetzt blöd, dass du dann keine andere Waffe mehr in einem Kampf führen kannst, sondern Verrat immer in deiner Hand erscheint und dass du jetzt auch an der Kneipenschlägerei nicht mehr teilnehmen kannst, weil du nie unbewaffnet bist, dann in dem Moment, wo du das tust. Aber am Ende bist du ja immer nur bewaffnet irgendwo. Viele Spieler sehen das vielleicht sogar als Vorteil. Ich attackiere und schon habe ich meine Waffe in der Hand. Das heißt, die ist augenblicklich da. Ich kann meine Waffe, muss ich nicht mitnehmen. Die erscheint nämlich immer einfach in meiner Hand. Also es ist ja noch eine sehr zahme Sache, wo man vielleicht der ein oder andere auch sagt, eigentlich muss ich gar nichts dagegen machen, weil es mich nicht immer permanent in Probleme bringt. Oder seht ihr das Ganze irgendwie problematischer?
Ich sehe es nur so, man muss als Spielleiter da dann auch in gewisser Weise seine Spieler kennen oder dann in dem Moment in Dialog mit denen gehen, ob die das bespielen wollen oder nicht. Wenn du jetzt natürlich einem Spieler, für den das ein absolutes Problem ist und dem man dann seinen Charakter damit wehleidig macht, dass er sich um das Problem kümmern muss, dann ist das für diesen Spieler einfach nichts. Und wenn du einen Spieler hast, der aber da absolut voll drin auflebt, dann ist das natürlich was für diesen Spieler.
Ja. Vielen lieben Dank, Viola Fee. Wieder ein tolles Artefakt, ein toller Fluch. Dieses Mal beides auf einmal. Und ich würde sagen, damit beenden wir unsere Folge 11, das große Doppel.
Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso motiviert und kreativ inspiriert wie ich. Ich werde jetzt mir überlegen, was für Waffen außer Schwertern man eine besondere Bedeutung geben kann. Weil wir haben jetzt schon von vielen Schwertern gehört. Dann werdet ihr nächstes Mal von mir von einer anderen besonderen Waffe hören. Damit sagen wir euch tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschö.
Ciao.
Du musst das auf Schweizerdeutsch machen.
Tschüss.
Das war aber langweilig.
Es geht nur das Grüezi. Es geht nur das Tschüss.
Okay. Tschüss.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfehle uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonniere unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter Würfelveteranen, alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.